Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Tag, Thomas. Ich wollte gerade sagen, guten Abend, aber ich habe es ganz knapp geschafft, es nicht zu sagen.
Genau, ganz, ganz knapp, ja.
Da sind wir wieder, die zwei von der Klangstelle.
Oh, schön gesagt.
Ja.
Bastest du gerade wieder an deiner Überleitung, oder?
Nee, ich wollte jetzt irgendwie ein Wortspiel einbauen.
Okay.
Klangstelle, das, Tankstelle.
Das hätte zum Gadget gut gepasst.
Ja, aber nur im weitesten Sinne. Im weitesten Sinne. Es ist aber ungewöhnlich, dass wir Gadgets am Anfang besprechen.
Deswegen, ja.
Okay.
Da kannst du deine Head nochmal so einstreuen.
Vielleicht noch einen kleinen Hinweis an alle, die mir unaufgefordert Gadgets zuschicken. Ich finde das ja super, aber ich kriege jetzt Gadgets zugeschickt, die einen gewissen Rechner benötigen. Also ich kann leider im Moment die zwei Gadgets, die ich zugeschickt bekommen habe, nicht testen. Das nochmal als Disclaimer an den Hersteller, der mir wahrscheinlich auch zuhören wird, oder zumindest einen Mitarbeiter. Ich finde das ja toll, aber mir fehlt der passende Mac Pro dazu, um die NVMe-Adapterkarte testen zu können, die ich freundlicherweise unaufgefordert zugeschickt bekommen habe.
Du bekommst jetzt garantiert kurz nach Veröffentlichung des Podcasts eine E-Mail, wo drin steht, der ist schon auf dem Weg.
Das bezweifle ich. Die Firma ist zwar sehr, sehr groß, aber ihr Marketingbudget ist für solche Art Aktionen, denke ich, nicht ausgelegt.
Ja, bei wem schon? Ja.
Es gibt Firmen, da spielt das keine Rolle, aber die sind auch rar gesät, sagen wir es mal so.
Ja.
Gut. Ja, lass uns in den Nachtrag einsteigen.
Genau.
Ja, einen wichtigen Nachtrag zur letzten Sendung. Da haben wir fälschlicherweise,
unwissenderweise
falsche Informationen gestreut. Es gibt natürlich MacBook Pros mit einer direkten HDMI-Schnittstelle oder mit einem direkten HDMI-Port. Und das Bekloppteste an der ganzen Geschichte ist, dass ich sogar so ein Gerät hatte.
Ja, und es erfolgreich verdrängt hast. Ja.
Da sieht man mal, wie wichtig diese Schnittstelle für mich gewesen ist.
Ja, herausragend wichtig. Ja, genau. Es war ein Killer-Feature.
Die war wohl sehr stark in Anspruch genommen worden, so dass ich es vergessen habe.
Ja. Wahrscheinlich hast du mit dem sogar einen Adapter benutzt, weil du nicht wusstest, dass es eins hat.
Nein, das glaube ich. Ich hatte ein Adapterkabel, das weiß ich noch, aber das ging dann auf DisplayPort, von HDMI irgendwie auf DisplayPort oder umgekehrt. Ich hatte jedenfalls irgend so ein krudes Kabel, da kann ich mich noch grob dran erinnern, aber dass ich jemals, ich habe glaube ich irgendwann noch mal den HDMI-Port benutzt, aber das muss wirklich sehr selten gewesen sein.
Ja. Naja, also was ich jetzt gemerkt habe auf unsere letzte Sendung, beziehungsweise gerade auf dieses mit dem HDMI-Port, ich muss mir mehr Mac-Geräte kaufen. Weil das sind auch die Jahre, in denen ich mir keine neue Hardware gekauft habe, beziehungsweise halt auch kein MacBook, beziehungsweise MacBook Pro. Und deswegen, wie gesagt, ich hatte ja vorher was und habe mich ja dann hier im Zuge einer überlegten Neuanschaffung ja auch wieder beschäftigt, aber da waren wir ja schon bei Thunderbolt 3 und da kam ja mit den Geräten dann standardmäßig als Stecker Thunderbolt 3 beziehungsweise halt USB-C. Die Geräte hatten ja dann auch kein HDMI mehr. Das waren ja gerade die Geräte davor. Was hatten wir gerade vor der Aufnahme gesagt? Ich glaube 2012, 13 bis dann 2015 beziehungsweise bis dann halt 2016 die neuen Geräte kamen, gab es in den 13er und 15ern anscheinend dann HDMI. Und was wir auch schon das letzte Mal angesprochen hatten, noch den SD-Karten-Slot, was ja dann wegfiel, wie gesagt, mit dem Wechsel dann zu Thunderbolt 3 beziehungsweise dem USB-C als Anschluss. Ich muss mir, glaube ich, mehr Geräte kaufen, wenn ich es mir dann finanziell auch so leisten könnte. Dann wäre einem das vielleicht auch noch so bewusst gewesen, ja.
Ja, ja. Wahrscheinlich, klar. Ich meine, man beschäftigt sich ja in der Theorie nicht extrem mit den Geräten, wenn man nicht vorhat, sie sich anzuschaffen. Oder man vergisst dann auch viele Features. Man beschäftigt sich schon irgendwo mit Neuerscheinungen, ja, aber man vergisst natürlich auch so Feinheiten wie ein HDMI-Port.
Ne? Weil über die Geräte haben wir garantiert in den Jahren auch gesprochen.
Naja, ja, klar.
Vielleicht hat man auch mal mit einer Gebrauchtanschaffung geliebäugelt, aber HDMI ist halt einer der Anschlüsse, den ich eigentlich nicht nutze, ja, beziehungsweise nicht unbedingt brauche an einem Gerät. Ich würde da, oder auch wenn ich selbst die aktuellen Geräte HDMI hätten, würde ich meinen Monitor über Thunderbolt, ja, beziehungsweise halt über, ja, doch über den Thunderbolt dann anschließen, ja. Aber, mein Gott, ja. Wie gesagt, wir wurden freundlich darauf hingewiesen, ja, über verschiedene,
Kanäle.
Genau, danke. Zugangswege wollte ich, ist mir eben also im Kopf hängen geblieben. Über verschiedene Kanäle, ja. Es gab ja einen Kommentar, Twitter, E-Mail, ja, da hat uns ja alles erreicht. Vielen Dank nochmal dafür. Ja, Feedback freut uns ja immer. Ja, egal, ob es jetzt speziell zu einer Sendung ist oder zu einem von uns, ja, oder zu einem Kooperationspartner oder zum Gadget, was wir besprechen. Feedback ist ja immer erfreulich, beziehungsweise für mich, ja, auch wenn es Kritik ist oder so, ja, nehme ich ja alles gerne an, beziehungsweise lese es auch gerne, von daher immer her damit. Und in dem Fall, wie gesagt, hat man auch wieder was dazugelernt.
Ja. Ja, klar. Gut, dann lass uns den Nachtrag abschließen. Ich denke, wir haben jetzt lang genug auf der HDMI-Schnittstelle rumgeritten und gucken mal, ob das Ding wiederkommen wird.
Ah, ja. Willst du das Fass jetzt wirklich noch aufmachen? Wir hatten eben kurz vor der Aufnahme schon. Nein. Wir hatten ja das letzte Mal schon ausführlich drüber gesprochen, ja.
Ja, ja. Wir haben da ja zwei verschiedene Meinungen und ich meine ja immer noch, die kommt wieder und du bist da ja sehr skeptisch und schauen wir mal.
Wie war das? Zwei Stühle, eine Meinung? Nee, wie hieß das?
Ja, doch. Wiegald Boning und wie hieß denn der andere jetzt? Olli Dietrich, genau.
Olli Dietrich, genau.
Mann.
Neues vom Sport.
Ja.
Weil die Sendung vermisse ich ja wirklich noch ab und zu, ja.
Ich glaube, sie würde aber heute in der gleichen Art und Weise nicht mehr funktionieren. Das ist das Problem.
Könnte schwierig werden, ja.
Und wir verbinden da ja auch so ein paar Erinnerungen mit und ich denke, wir verklären das auch so ein bisschen in unsere Retro-Ecke. Ich glaube nicht, wenn wir heute die Sendung wieder komplett so sehen würden, wie wir sie damals, also ich glaube, wir würden die auch nicht mehr so toll finden.
Ich kann mich noch an ein paar, zwei, drei Sachen erinnern, die wären heute so cringe.
Oh. Ja, und damals hat es funktioniert auf jeden Fall. Ja, es war ja auch revolutionäres Fernsehen zur damaligen
Zeit. Ja, also sagen wir mal, fürs deutsche Fernsehen war das Format schon, ja. Aber ansonsten revolutionär würde ich es jetzt nicht unbedingt bezeichnen wollen.
Es war zur damaligen Zeit was absolut Neues und sowas hat das deutsche Fernsehen so noch nicht gesehen. Das muss man fairerweise dazu sagen.
Ja, vor allem muss man mal gucken, das Casting war ja auch sehr gut gelungen. Es waren ja nicht alles wirklich Komiker, ja, die sie gecastet haben für die Sendung. Einige sind danach ja auch wieder in ihr Hauptbetätigungsfeld, die Schauspielerei, zurückgegangen. Von daher, war schon überraschend, wie das funktioniert hat damals. Aber egal, finden wir den oder schlagen wir den Bogen wieder zurück? Ja?
Schlagen wir den Weg in die Corona-Ecke.
Corona, um Gottes Willen.
Ja,
über diese Brücke jetzt auch nochmal.
Über diese Brücke müssen wir gehen. Und wir schauen
über wir sieben gesehen, Brücken.
Ja, sieben. Ja.
Sieben.
Sieben.
Wohl, genau. Nicht nur sieben.
Lass uns die Zahl 270 in den Raum werfen und lass uns über die Wiedereröffnung der Apple Stores in Amerika sprechen. Da wird nämlich demnächst wieder was geöffnet oder es ist, glaube ich, schon sogar geöffnet. Das weiß ich jetzt gar nicht ganz genau. Zumindest werden dort die 270 Retail Stores, die direkt von Apple betrieben werden, wieder eröffnet oder wieder geöffnet. Und das passiert unter verschiedensten Bedingungen. Also das heißt, in einigen Bundesländern oder Bundesstaaten gibt es strengere Regeln bezüglich der Hygienemaßnahmen als in anderen. Das machen sie dann halt von den örtlichen Bedingungen abhängig.
Das kennen wir doch irgendwoher.
Das kennen wir doch irgendwo. Ja, ja, das haben wir ja mittlerweile bei uns auch. Und es wird immer undurchsichtiger bei uns, aber das nur am Rande. Und genauso scheint es da auch zu werden, dass man das begrenzt auf die Besucherzahl oder auf die Kunden oder dass man es nur mit Terminen macht etc. Und in anderen Regionen, wo die Werte relativ okay sind, in Anführungsstrichen, kommt man auch zu einem teilweise Normalbetrieb zurück. Wie gesagt, das wird immer ortsabhängig geregelt, das nur mal so zu Informationen. Das haben einige Medien auch wieder nicht ganz richtig wiedergegeben. Die haben da nur so eine Headline rübergeworfen. Jo, alle Retail-Stores in den Staaten machen wieder auf, aber das Wichtige ist in dem Fall das Kleingedruckte. Ja. Wie so oft.
Ja, aber sie machen erstmal auf, ja.
Ob das jetzt der richtige Weg ist oder der falsche Weg ist, das wird man dann erst im Nachhinein sehen, was da passiert oder was hoffentlich nicht passiert.
Das ist ja bei uns genauso, wenn du mal guckst, was jetzt alles oder wer jetzt wann wieder aufmachen darf. Bei uns im Verein ist ja auch momentan Diskussion, machst du überhaupt auf, weil gerade was den Sport betrifft, darfst du ja oder ist es ja inzidenzabhängig, mit wie vielen Leuten du draußen oder dann in der Folge dann auch drinnen Sport betreiben darfst. Und da sind momentan auch Diskussionen am Laufen. Die einen wollen dann halt jetzt direkt schon Termine machen fürs nächste Wochenende. Die nächsten sagen, lass uns so erstmal abwarten. Ja, dann ist auch wieder die Frage, wie verändern sich dann, wie gesagt, die Werte? Ja, und machst du dann Termine und kannst du eigentlich direkt wieder absagen? Wobei direkt nicht, aber die Woche drauf wahrscheinlich. Ja, es gibt ja immer den Vorlauf von, das ist ein Krampf. Das ist echt ein Krampf.
Ja, leider. Leider.
Naja. Also wenn es an mir geht, würde ich sagen, warten wir die nächsten zwei Wochen erstmal ab. Ja.
Ja.
Aber wie gesagt, ich bin halt nur einer. Ja. Und ich bin einer der wenigen mit dieser Haltung. Ja.
Ich kann
Weil erklär es doch mal deinen Leuten, wenn du jetzt wirklich aufhast und es passt ja alles von den Werten her und es von, wie gesagt, du hast ja dein Konzept, das läuft alles, funktioniert alles wunderbar und dann in deinem Kreis, ja, geht irgendwie aus irgendeinem Grund, ja, keine Ahnung, ja, geht der Wert wieder hoch und dann kannst du erstmal die nächsten Termine, Wochen, kannst du alles absagen. Bring das den Leuten doch auch mal bei, ja, das ist hühenhot, ja, das ist doch echt.
Ja, ja. Ich kann natürlich auch die Wirtschaftstreibenden verstehen, die in der Situation
sind. Ja, das sind, ist nochmal was anderes. Wie gesagt, hier geht es ja um Verein. Also
naja,
das ist
ja wieder was anderes. Ja, klar. Aber ich, ja, gerade so die Vereine, da hast du recht, das ist natürlich auch ein heilloses Durcheinander, das stimmt. Aber es ist leider ein großer Bruch zwischen Firmen, die sehr gut durch die Krise kommen und Firmen, die extrem schlecht durch die Krise kommen. Es ist fast nichts mehr in der Mitte. Es gibt kaum noch einen Graubereich, wie ich gerade so feststelle, so Firmen, die so halbwegs durch die Situation kommen. Es gibt im Moment nur dieses ganz oben oder ganz unten. Und selbst dort entwickelt sich eine gewisse Problematik, dass viele Firmen gar nicht mehr an die Ware rankommen, so wie sie sie benötigen. Ich habe jetzt gerade einen aktuellen Fall, dass ich bei mir einen handwerklichen Einsatz von einem Dachdecker benötige mit relativ schnöden Standardkomponenten, also wirklich Standardprodukte. Er kommt nicht nach, die Ware zu besorgen. Die Ware hat extreme Lieferschwierigkeiten und dadurch gehen natürlich auch die Preise enorm nach oben. Also derzeit haben wir im Dachdecker-Zubehörbereich Preiserhöhung ohne Ende. Ich weiß jetzt nicht, ob mein Dachdecker das jetzt oder so draufschlägt, was ich nicht vermute, oder ob das allgemein so aussieht.
Ja, es geht teilweise durch alle Branchen, ja.
Ja.
Dass Preise einfach hochgehen. Ja. Ich habe es jetzt gerade mitgerückt bei ein paar landwirtschaftlichen Betrieben, bei denen im EK. Das ist auch schon, gerade was Futtermittel betrifft, ja, da ist dann teilweise das ein oder andere auch explodiert, was die Preise betrifft, ja, gerade im Vergleich halt zum Vorjahr, wo sie dann auch sagen, muss man überlegen, ja, hier in der Region bezahle ich X Preis, ja, und wenn ich es mir irgendwo unten aus dem tiefsten Bayern organisiere, ja, selbst mit den Transportkosten komme ich noch günstiger raus, ja. Von daher ist echt alles ist wirklich jetzt regional und teilweise wirklich sehr, sehr schwierig, ja. Aber ja, was willst du machen? Ja?
So ist es.
Ja, was willst du machen?
Gut.
Ja, haben wir da auch wieder drüber gesprochen, genau.
Sind wir auch wieder vom Weg abgekommen sozusagen. Ja,
ja. 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 Ja, aber immerhin, Läden machen wir auf, wie gesagt, unter welchen Voraussetzungen, wie auch immer, mal eine andere Sache, aber du hast auf jeden Fall jetzt die Möglichkeit, wieder, und wenn es halt ein Termin ist, dann im Store zu machen, das ist ja auch schon mal viel wert. Hatten wir ja auch in der Vergangenheit auch gerade über Stores in Deutschland gesprochen. Es ist halt schon was anderes, ja, wenn du dann weißt, du kannst vor Ort dir auch nochmal jemand nicht greifen, nicht unbedingt greifen, aber du hast dann nochmal, oder du kannst wenigstens mal hin, ja. Wie gesagt, mit Termin machen, Abstand halten, nur einer im Laden oder so, je nachdem, was halt dann die Voraussetzungen sind, ist ja okay. Aber du hast halt wieder die Möglichkeit dazu. Das ist ja auch schon sehr viel wert, ja.
Ja, ja, das ist wohl wahr.
Ich freue mich auch schon auf meinen Friseur, ja. Nächste Woche habe ich auch Termin. Meine Wolle habe ich die letzten Wochen ja auch nicht mehr geschnitten gekriegt. Ich habe auch jetzt gesagt meiner Frau, nee, lass mal die Finger weg. Ich lass mal einen Profi wieder ran, ja.
Okay. Denn sie wissen nicht, was sie tun.
Ja. Nein, das nicht unbedingt, aber wie gesagt, so zwei verschnitten ja auch nicht, ja. Es war ja schon nicht unbedingt gekonnt gestutzt, aber es war halt kürzer. Nur jetzt habe ich auch gesagt, jetzt sind sie so lang, ja, in den letzten Wochen, wo wir gar nichts gemacht haben, jetzt sind sie so lang. Jetzt kann da auch gerne mal wieder, gerade wenn es halt auch jetzt wieder geht, ja, und auf und dann kann auch da gerne mal wieder ein Profi ran, ja, und dann hast du da wenigstens mal wieder was Vernünftiges und auch wenn man nicht unter die Leute muss, außer zum Einkaufen, ja, ich habe ja jetzt auch bin ja jetzt auch wieder komplett oder arbeite von zu Hause aus und habe mir da auch so nicht die Gedanken gemacht für Video oder so, ja, da legt auch keinen Wert drauf, ja, das macht man dann alles hier ohne Video und dann passt das auch.
Dann lässt doch deine Bandbreite nicht zu.
Das funktioniert überraschend gut, muss ich sagen.
Okay.
Klar, wenn du jetzt irgendwie mit mehr als einer Handvoll Leute wird es schwierig, dann sieht das Bild dann entsprechend matschig aus, ja, aber so gerade 1, 2 oder so hat mich echt überrascht, wie gut WebEx bzw. Microsoft Teams das gebacken gekriegt mit meiner Leitung, ja. Hat mich echt überrascht.
Okay.
Und da muss ich sagen, Teams, ja, auch nochmal so ein Thema, die fahren momentan Werbung im Fernsehen ohne Ende, ja.
Die sollten mal lieber Werbung bei uns fahren, das wäre günstiger für sie.
Ja, können sie auch machen, wären sie auch gar nicht so schlecht aufgehoben bei uns. Ja, so nee, aber die machen momentan echt Werbung, wo sie doch da irgendwie Monopoly spielen oder so. Ja,
ja, irgendwie mit Hasbro. Ich glaube, das ist so eine Kooperationswerbung. Also ich denke, da haben beide was von.
Ja, ja klar. Vor allem auch so ein Klassiker, ja. Der verkauft sich ja alles oder verkauft sich ja immer, ja, in allen möglichen Editionen, die es gibt. Das ist ja so ein Dauerbrenner, ja.
Immer wenn ich Monopoly höre, denke ich an Klaus Lage, aber okay, das ist jetzt auch ein
anderer. Oh Baustelle. Ja, der gute alte Klaus Lage, ja.
Ja, so ist es. Aber ich glaube, dass diesen Insider verstehen noch die wenigsten unserer Hörer.
Ja, wenn du jetzt von Tatort anfängst, damals noch.
Ja.
Wird halt schwierig.
Aber das war mit Monopoly weniger, da hatte die Faust mehr das Sagen
im genau.
Titel.
Faust auf Faust.
Ja, ja. Achtung, GEMA kommt.
Nee, also da kommt keine GEMA, da brauchst du keine Angst haben.
Ich muss dir nachher mal eine Story über die GEMA erzählen, das ist auch lustig, aber das mache ich lieber in einer nicht aufgezeichneten Form, sagen wir es mal so.
Meinst du?
Ja, besser ist das.
Okay,
gut, aber wir sind jetzt immer wieder am Abschweifen, irgendwie müssen wir versuchen, wieder auf das Thema iOS zurückzukommen.
Ja,
du und iOS 14.5 Beta 3, da gibt es jetzt ganz plakative Hinweise, die es vorher eigentlich auch schon gab, aber vorher hat man dieses Feld oder diesen Reiter, wie man das auch nennen mag, nur per einem bestimmten Link erreicht. Mittlerweile ist dieses Feld Objekte finden oder Alltagsobjekte finden, Taschen etc. pp. Richtig sichtbar und man muss nicht mehr mit einem versteckten Link dorthin. Es erscheint jetzt für jeden Beta-Tester sehr plakativ. Das lässt ja darauf hinschließen, dass jetzt nun wirklich die AirTags
kurz vor nicht, der Tür nicht so schnell, stehen. Nicht so schnell.
Meinst du nicht? Naja,
nein, okay. Ich hatte, wenn du mal ein bisschen weiter runter guckst, ich hatte noch was Passendes dazu mit reinkopiert an einem Link. Und zwar dieses Wo ist, beziehungsweise Find My, wie es ja im Englischen heißt, unterstützt jetzt unter anderem die Powerbeats Pro.
Ja gut, das war ja auch so geplant, dass mehrere Geräte auch dort reinkommen können.
Genau, und mit den Powerbeats hast du ja im Prinzip dann auch deine AirTags. Du kriegst ja pro Kauf kriegst du zwei AirTags, ja, kannst das dann schön in deinen Koffer oder so packen und hast, kannst dann hier gucken, wo ist dann hier mein Powerbeat AirTag.
Das mag sein, könnte natürlich auch damit zusammenhängen, aber also wenn Sie AirTags wollen, müssen Sie so ein Powerbeats-Kram kaufen. Das ist gut, das ist entweder Pest oder Cholera. Das war jetzt auch wieder böse gesagt. Wir sind heute wieder ganz gut drauf, merke ich schon. Aber es gibt noch ein anderes Feature, was dann gleich mit Einzug halten wird mit iOS 14.5 und das nennt sich Item Safety Alert. Und das ist im Endeffekt ein Anti-Stalking-Feature. Und das bezieht sich darauf, wenn jemand ein AirTag, wir nehmen jetzt mal an, es wird die AirTags geben, sagen wir es mal so. Mhm. Wenn jemand ein AirTag permanent in seiner Nähe hat, der nicht zu seinem eigenen Netzwerk, also das, wenn das AirTag nicht zu seinem eigenen Netzwerk gehört oder nicht in seinem Account mit drin hängt, dann bekommt er eine Warnung. Moment, du hast jetzt ja irgendwas in der Nähe, was permanent in deiner Nähe ist, was nicht zu dir gehört. Und das ist quasi das Feature, wenn jetzt irgendwer dich mit einem AirTag versieht, ohne dass du es weißt, dass, wie gesagt, dass du darauf hingewiesen wirst. Und das lässt eigentlich darauf schließen, also diese beiden Gegebenheiten, lässt eigentlich darauf schließen, dass wir jetzt doch irgendwie sowas Ähnliches wie AirTags sehen werden. Ja, aber ist ein cleveres Feature, dass derjenige auch darauf hingewiesen wird, hier ist irgendwas permanent in deiner Nähe, was jetzt nicht unbedingt zu dir gehört.
Das ist mal, ich bin wieder viel zu nett, ja, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen.
Ja, ich meine, da gibt es ja viele Möglichkeiten, das zu machen. Ne? Weil seine
Frau
ins Auto kleben oder so, oder was weiß ich,
wo auch immer. Auf die Idee wäre ich nicht gekommen, ne?
Ja.
Hier, ich will mal wissen, wo meine allerliebste Lieblingskollegin rumzieht, damit ich ihr da irgendwie ständig
die Kunden abgreifen
zufällig
kann
über den Weg laufen kann. Ja.
Ach nee, so,
oder wie gesagt, auf so Ideen wäre ich gar nicht gekommen. Ne?
Gut. Ja. Aber Apple denkt weiter. Ne?
Ja, sehr schön. Ja. Also wie gesagt, also mir hätte sich das nicht aufgedrängt. Ja. Idee, ja, sehr gut. Ja.
Nee, also erst wo ich das gelesen habe, den Artikel, ja, stimmt. Ist was Wahres dran.
Naja. Ja.
Gut.
Ja?
Ja.
Genau, wo wir gerade bei neuen Features sind. Ich habe einen Artikel gelesen, dass Apple jetzt anbietet, iCloud-Fotos zu Google-Fotos umzuziehen. Es gibt da ein paar kleine Sternchen mit dabei. Nicht alle Live-Fotos werden zum Beispiel nicht unterstützt. Nicht alle RAW-Formate, die es gibt von 1000 Herstellern. Etc. Steht im Artikel alles drin, werden wir verlinken. Ich finde es auf jeden Fall ganz interessant, dass Apple das jetzt anbietet. Sie sagen allerdings auch, es wird so mindestens 3 Tage dauern, ja, teilweise länger, je nachdem wie groß die Bibliothek ist, weil sie überprüfen wollen, dass die Anfrage auch von dir wirklich kommt und wie gesagt, der Umzug dann auch ein bisschen dauern kann. Sie weisen da auch nochmal darauf hin, dass du bei Google Fotos auch so viel Platz brauchst, wie du halt hinschicken willst, ja, dass du nicht mehr schicken kannst, als du auch Speicher bei Google hast. Interessant, dass Apple das jetzt, wie gesagt, anbietet. Ich weiß nicht, ob es jetzt bei uns schon freigeschaltet ist. Ich nutze jetzt so die letzten Monate eigentlich keine iCloud mehr für die Bilder, außer als, wie gesagt, vom iOS-Gerät, was da quasi dann in die Wolke geschoben wird. Aber am Rechner nutze ich jetzt eigentlich da speziell jetzt nicht mehr iPhoto oder so, dass ich da das mal mir jetzt angeguckt hätte. Aber die News fand ich ganz interessant. Ich bin mal gespannt, also für Mitarbeitende oder für kompatible Dienste oder beziehungsweise für andere Anbieter, die halt mit Apple da zusammenarbeiten, ist, glaube ich, die Formulierung in dem Artikel gewesen. Mal gucken, ob es da noch andere Dienste geben wird in Zukunft, wie zum Beispiel Amazon auch. Oder zum Beispiel, was ja auch nett wäre, eventuell wäre noch Flickr. Ja, der hält sich ja jetzt auch schon etwas länger, der Dienst. Ja, auch wenn es nicht mehr ganz so der Service ist wie zu Anfangszeiten oder zu den Hochzeiten von Flickr. Ein paar andere Anbieter gibt es ja auch noch. Wäre schön, wenn da die Liste ein bisschen größer würde als Google Fotos. Bin mal gespannt, inwieweit da die Zusammenarbeit war und ob Google Fotos eventuell auch was entsprechend in die andere Richtung anbieten wird. Das wäre auch mal ganz interessant.
Ja, die andere Richtung halte ich persönlich für interessanter, aber das ist natürlich auch eine Geschmackssache. Ich käme jetzt nicht auf die Idee, meine Bilder zu Google Fotos zu transferieren.
Das ist halt immer die Frage. Ja, ich habe auch mal Google Fotos genutzt. Von daher habe ich da auch immer noch ein Konto, beziehungsweise immer noch eine kleine Bibliothek bei Google Fotos. Ich sehe es jetzt nicht ganz so kritisch, aber da hatten wir ja auch in der Vergangenheit schon drüber gesprochen, generell, was die Google-Dienste betrifft. Wie mit jedem Online-Dienst, den man nutzt, muss man sich natürlich Gedanken drum machen, wie man ihn nutzt und welche Daten will man ihm anvertrauen. Das muss man vorher mit sich selbst ausmachen, ob ich da dann irgendwie von meinen Kleinkindern irgendwelche Bilder, aber das ist eh die Frage, die würde ich generell auch bei Facebook oder so wahrscheinlich eher weniger posten. Aber das bleibt ja jedem selbst überlassen. Wie gesagt, die Entscheidung muss man dann selbst treffen, welchen Dienst man wie nutzt und wie inwieweit man ihm vertraut. Das muss man halt alles selbst irgendwie für sich dann rausfinden. Aber es ist auf jeden Fall schön, selbst wenn du sagst, okay, ich nutze Google-Dienste schon, ich habe da entsprechend auch Platz, beziehungsweise meine iPhoto-Bibliothek oder meine iCloud-Foto-Bibliothek ist vielleicht nicht so groß. Ich nutze es einfach als Backup. Parallel zu meinem iOS-Gerät, parallel zu meinem Mac, parallel zu meiner iCloud, dass ich da die Bilder dann einfach mal sicherheitshalber zu Google schiebe. Wäre auch vielleicht noch mal eine Idee, wie gesagt, wenn man halt dem Service online halt traut, beziehungsweise halt ihn auch entsprechend nutzen will, dass man dann einfach so quasi als Backup seine Bilder dann noch mal hinschiebt. Ja. Wäre vielleicht auch noch eine Idee, aber warum das, nicht? Wie gesagt, muss halt jeder selbst wissen. Ja.
Das ist richtig.
Genau. Dann andere News noch, die hatte ich gelesen, das war mir, wie gesagt, ich habe das ganz zufällig nur mitgekriegt. Hattest du das mitgekriegt mit dem Amazon Basics Peak Design Video?
Nein.
Amazon Basics hat sich an dem Everyday Sling von Peak Design bedient und hat das kopiert für Amazon Basics in günstig. Und hatte das auch Everyday Sling genannt. Also ganz frech.
Oh.
Also wirklich ganz frech. Peak Design, die wir auch schon öfters mal hier im Podcast angesprochen haben, hat es eigentlich mit Humor genommen, hat da ein Video gemacht dazu, was wir auch verlinken werden, beziehungsweise ich weiß jetzt nicht, ist es das Video oder den Artikel dazu, den ich in die Shownotes rein habe, ist aber egal. Zumindest mal im Artikel ist auch das Video zu finden. Die haben es eigentlich mit Humor genommen. Von daher, alle Hut ab, ja, haben sie eigentlich noch ganz gut gemacht, die Jungs und Mädels von Peak Design. Mittlerweile hat, glaube ich, Amazon den Artikel auch umbenannt, aber es war schon sehr, sehr frisch. Also nicht nur das Design irgendwie günstig kopiert, ja, als Amazon Choice, glaube ich, sogar noch direkt in die Suchergebnisse reingehauen, aber auch den Namen dann entsprechend noch. Das fand ich schon ziemlich grenzwertig, ja.
Ja, aber wir hatten auch in irgendeiner Sendung ein Produkt besprochen oder ich hatte einen Produkt-Tipp gegeben, dass dieses Pouch auch von einem anderen Hersteller auch stark kopiert worden ist.
Genau.
Also da gibt es ja viele Copycats, die da unterwegs sind und die Produkte von Herstellern kopieren.
Ja, wobei diese Pouch war ja kein Amazon Basics, oder?
Nee, das war ein Innertech-Produkt.
Genau, aber ich fand es halt wie gesagt, das war halt ein Amazon Basics-Produkt, ja, war dann sogar, ich bin der Meinung, das wäre sogar als Choice, ja, sogar noch in den Suchergebnissen aufgetaucht. Also das finde ich dann halt gerade für Amazon schon sehr, sehr grenzwertig, ja.
Ja, ja, klar. Aber das macht Amazon ja sehr gerne. Sie sehen ja in ihrer Datenbank oder in ihrem Backend, was läuft gut und was läuft nicht gut. Und das läuft aber super. Ja. Oh, das kopieren wir doch mal und bringen das als Basic-Produkt raus. Das ist ja ein alter
Hut. Da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, genau. Ich fand es halt, wie gesagt, nur wirklich so äußerst, äußerst dreist. Ja. Das eine, wie gesagt, ein gutes, gehendes Produkt zu kopieren, das Günstige zu machen, ja, und dann anzubieten, ist eine Sache. Aber das auch noch genauso zu nennen und in der Produktsuche dann entsprechend auf deiner eigenen Plattform auch noch zu platzieren. Also, Also das macht mir dann schon Bauchschmerzen, ja.
Ja.
So gerne ich ja Amazon nutze, ja, aber das macht mir dann wirklich schon Bauchschmerzen. Wobei ich sagen muss, diese Pouch, die du eben angesprochen hast, die war jetzt vor ein oder zwei Wochen sogar im Angebot.
Du meinst denn die Kopie oder das Original?
Die Kopie.
Okay, ja.
Die war im Angebot, da hatte ich nämlich, ich hatte mir das, ich weiß nicht mehr, auf die Wunschliste, nee, nicht Wunschliste, ich glaube, ich hatte das unter Beobachtung irgendwie bei Amazon und habe nämlich eine Benachrichtigung gekriegt, hier, Preis ist irgendwie reduziert oder so ähnlich. Weiß jetzt nicht mehr, wie die Info hieß. Und ich noch so, guck mal da. Ja, guck mal da.
Ja, die ist immer mal wieder im Angebot und die ist aber auch immer mal wieder ausverkauft. Also die haben teilweise auch Schwierigkeiten, das Ding ranzubringen, weil das Ding ja auch nur einen Bruchteil dessen kostet, in Anführungsstrichen Bruchteil, was das Originalprodukt kostet. Und
ja, und du hattest ja damals auch gesagt, gerade in Bezug auf den Preis, mit dem, was du kriegst. Ja.
Ist das Ding hochwertig, auf jeden Fall.
Ja, genau. So, aber so viel dazu. Ich habe noch eine Kleinigkeit. Und zwar hatten wir ja auch schon in der Vergangenheit öfter mal über das Gerücht der Smart Glasses oder der AR Glasses von Apple gesprochen. Facebook arbeitet an einer eigenen Brille. Was ja so wahrscheinlich nicht unbedingt überraschend ist, ja, die machen ja sehr viel in dem Bereich, beziehungsweise das ist ja so eine Zukunftstechnologie, wo Facebook höchstwahrscheinlich sowieso mitentwickelt. Was ich nur ziemlich, ja, das ist halt Facebook, was mir da wieder Bauchschmerzen gemacht hat, ist, ein geplantes Feature ist definitiv Gesichtserkennung. Sie dementieren das zwar und rudern so ein bisschen zurück und kommt halt darauf an, inwieweit das halt rechtlich alles möglich ist, bla bla bla, aber sie arbeiten dran. Und wir hatten da ja gerade auch in Bezug auf Apple Glasses etc. Ja auch schon drüber gesprochen, gerade auch über die Gesichtserkennung, ja, wo wir ja auch schon gesagt haben, könnte eventuell ein bisschen creepy werden, ja, ist im Business-Umfeld und auch gerade in der Erprobung mit Google Glass, was es da ja gab, gerade auch im Firmenumfeld, eine Funktion, die durchaus Sinn machen kann, ja, für den Mitarbeiter, der dann entsprechend ausgestattet ist. Wir hatten ja schon Testphasen, gerade auch bei Sicherheitsbehörden, die Gesichtserkennung genutzt haben, halt im Umfeld von Veranstaltungen, wo ich dann auch schon leicht ein Fragezeichen über den Kopf habe, inwieweit das dann alles so noch okay ist. Aber privat, ja, mit einer Brille von Facebook und Gesichtserkennung.
Ja, sehe ich auch sehr, sehr kritisch.
Also ich denke, spätestens da würde wahrscheinlich regulativ eingegriffen. Könnte ich mir sehr gut vorstellen.
Hoffe ich mal, dass das dann passieren wird.
Ja, wahrscheinlich sagt dann irgendeiner, ey, tolles Feature, aber bitte für mich, ja, und meine Polizei. Und nicht unbedingt für Otto Normalverbraucher, ja.
Naja, es würde natürlich komplett
aber, sorry, neue Möglichkeiten. Ich gerade nochmal unterbreche. Ja. Aber hatte Microsoft nicht irgendwie, wer war das dann, der mit irgendwelchen Behörden in Bezug auf Gesichtserkennung zusammengearbeitet hatte, wo es doch diesen Shitstorm gab?
Ich glaube, das war Amazon, aber im Kontext
Das kann auch sein,
Überwachungskamerasystem.
Genau.
Das kann Amazon sein. Die arbeiten ja immer noch in einem gewissen Maß mit Polizei zusammen etc. pp. Ja, aber das ist das ganze Ring-System. Aber ich weiß nicht, ob da eine direkte Gesichtserkennung mit eingebaut war. Sie war, glaube ich, angedacht, aber dass das derzeit live ist oder dass es derzeit funktioniert, glaube ich nicht.
Okay, gut. Ja. Gut, aber was wolltest du gerade noch sagen?
Diese Gesichtserkennung weckt natürlich bei gewissen Gruppen eine gewisse Begehrlichkeit. Wie du es eben schon sagst, bei Strafverfolgungsbehörden wäre das natürlich stark im Fokus, so ein Produkt. Ne? Keine Frage.
Ja, aber auch Gesichtserkennung, schwieriges Thema. Wenn ich dran denke, bei uns hat jetzt, nicht bei uns in der Stadt, aber hier Nachbarstadt gibt es jetzt den ersten Parkplatz, der mit diesen Nummernschilderkennungen arbeitet, wo der Nummernschild bei der Einfahrt gescannt wird und dann bei der Ausfahrt verglichen wird und bla bla und Ticket und etc. Wo dann, keine Ahnung, wie das kannst du, glaube ich, hier irgendwie Online-Abrechnung und was weiß ich, was du alles machen kannst. ist zuletzt ausgefallen. Die Leute kamen nicht mehr vom Parkplatz runter. Ja.
Ja, ja.
Wo ich dann auch gedacht habe, ach Freunde, man muss nicht alles irgendwie so.
Ja, vor allem, es müsste dann zumindest noch ein in Anführungsstrichen Notausgang geben oder eine Notfunktion, ein Backdoor, dass ich trotzdem noch vom Parkplatz runterkomme. Wenn ich nicht draufkomme, okay, das ist eine andere Situation, aber wenn ich noch nicht mal mehr runterkomme, das ist schlecht.
Nee, aber wo ich mich auch gefragt habe, wie, wenn du mal überlegst, ja, wo die Leute überall am Rum, nein, nee, schreien jetzt nicht, aber am Meckern sind, was Privatsphäre und auch gerade Kennzeichenerfassung, wo sie da hier mit Geschwindigkeitsüberwachung schon Probleme haben, mit diesen automatischen Systemen, gerade auch, was ja jetzt, glaube ich, sogar für zulässig erklärt wurde, diese streckenabhängige Geschwindigkeitsmessung, ja, wo du quasi bei der Einfahrt auf den Streckenabschnitt ja dann registriert wirst und dann ein paar Kilometer weiter ja nochmal die Geschwindigkeit gemessen wird und dann die Durchschnittsgeschwindigkeit errechnet wird, wo sie da, wie gesagt, im Zuge von Datenschutz und bla bla bla, und da installieren sie so Systeme auf dem Parkplatz, ja. Klar, es wird keiner gezwungen, den entsprechend zu nutzen, nur was willst du machen, wenn du parken willst, ja. Die sagen ja auch, es muss im Vorfeld darauf hingewiesen werden, also vor der Einfahrt. Ja, was machst du, wenn das Schild direkt an der Einfahrt steht, ja, und hinter dir steht schon der nächste und du kannst rückwärts eh nicht mehr rausfahren? Hm. Ja, das sind alles so Sachen, wo ich mich dann frage.
Aber apropos Nummernschild, habe ich dir denn schon die Story erzählt, wo ich mal in eine Polizeikontrolle gekommen bin und die angezweifelt haben, dass mein Nummernschild echt ist?
Ha, nee, die hast du noch nicht erzählt. Nein.
Ja, das war vor ein paar Jahren schon lange her. Und ich nehme meine Nummernschilder immer mit. Also nicht die Nummernschilder an sich, sondern die, wenn ich ein Auto ummelde auf ein neues Fahrzeug, kann man die ja mitnehmen. Funktioniert ja, klar. Und durch glückliche Fügung habe ich mehrere Fahrzeuge, die ein Nummernschild benötigen, Anhänger und auch ein PKW. Und diese Nummernschilder haben alle nur eine Ziffer und zwei Buchstaben und die Ortskennung. Also so. Und dann war ich in einer Verkehrskontrolle und da war wohl ein Polizei Anwärter, Lehrling, Auszubildender, wie man das auch nennen mag. Und der hat seine erste Polizeikontrolle durchgeführt. Der guckte da, wie jetzt eins. Ja, guckt immer aufs Nummernschild. Der stand da wie ein Ochs vom Berg. Nee, das kann ja nicht echt sein. Und dann ist ein Kollege dann auch dazu gekommen. Was ist denn? Nee, sowas gibt's schon, sagt er. Aber das ist so kurz. Das, der kam da gar nicht wieder von. Und hat aber erstmal, der hat bis zum Schluss angezweifelt, dass das echtes Nummernschild ist. Daran denke ich noch bis heute zurück, ja.
Ja, das sind Geschichten, die vergisst man nicht, ja. Die schreibt das Leben, ja, wie es so schön heißt.
Ja, aber das gibt es auch in großen Städten. Also wenn man Glück hat und wenn man ein bisschen lieb ist und nett ist, dann bekommt man sowas auch. Heutzutage wahrscheinlich etwas schwieriger, aber zur damaligen Zeit, wo dieses Nummernschild das erste Mal ins Leben gerufen worden ist, war das noch ohne weiteres möglich.
Also ich kann mich noch gut daran erinnern, mein erstes Auto hatte als Kennzeichen und dann AD1.
Ja, so kurz ist es bei mir auch.
Was auch schon ziemlich ungewöhnlich war, aber da habe ich mir dann auch keine Gedanken gemacht, weil meine Mutter hat früher auf der Kfz-Zulassungsstelle gearbeitet. Also von daher war das jetzt auch kein Ding. Nee, weil ich weiß noch, als wir das Auto abgemeldet haben, wurde ja quasi das Kennzeichen frei.
Ja.
Und dann hat unser Privattelefon nicht mehr stillgestanden. Weil Leute von meiner Mutter dieses Kennzeichen haben wollten. Unter anderem einer, der dann auch quasi Adi hieß, ja, AD1, ADI, ja, Adi, ja, der wollte unbedingt dieses Kennzeichen. Und ich so, what the fuck? Leute gibt's. Der hat dann die Nummer von meiner Mutter rausgekriegt und hat zu Hause angerufen.
Ja.
Ja, das muss man sich mal vorstellen, ja.
Es gibt in unserer Stadt Göttingen eine sehr berühmte, in Anführungsstrichen, und große Eismanufaktur, in Anführungsstrichen. Und die haben ihre Fahrzeuge nicht in Göttingen zugelassen, sondern haben extra deswegen in einer großen Stadt, die nur ein E hat, ihre Autos zugelassen und dort auch eine Niederlassung aufgenommen, damit sie EIS 1, 2, 3, 4, 5 bekommen.
Oh, cool.
Ja, es ist ein bisschen bekloppt, so einen Aufwand zu machen, aber die stehen drauf.
Ja, klar, kann man machen, warum nicht?
Ja, so ist es. Ja. Na gut, das zum Thema Nummernschilder.
Genau, haben wir das auch schon wieder abgefrühstückt.
Ja.
Aber noch was für dich.
Ja.
Du hast ja auch früher Diablo gespielt, oder?
Eines der wenigen Spiele, die ich noch in der Neuzeit gespielt habe, sozusagen. Ja.
Hast du das mitgeregt jetzt mit der Neuauflage von Diablo 2?
Ich habe das am Rande mitbekommen, aber nicht intensiv verfolgt.
Ja, weil ich denke mal, das könnte auch was für dich sein. Weil es sieht nämlich sehr gut aus. Also ich freue mich da schon tierisch drauf. Ja, weil Diablo 3 habe ich zwar auch gerne gespielt, gerade halt mit mehreren Leuten dann zusammen. Ja, wenn man da mal entsprechend im Endgame angekommen ist, war das schon Fun. Ja, gerade in der Gruppe oder so. Ja, aber ja, das ist für mich kein Vergleich gerade zu den Vorgängen gewesen, gerade auch mit Diablo 2. Und Diablo 2 Resurrected wird ja jetzt demnächst nochmal eine Neuauflage bekommen, beziehungsweise man muss sich's angucken. Auf jeden Fall dafür gibt's ja schon seit einiger Zeit ein Alpha oder die Möglichkeit, sich für die Alpha zu registrieren, um da am Test teilzunehmen. Wer Interesse dran hat, wer es noch nicht mitbekommen hat, Link ist in den Shownotes drin, könnt ihr gerne machen. Das Vorbestellen wird oder gibt keinen Zugang zur Alpha, von daher muss man sich auf jeden Fall registrieren. Ich habe es gemacht, ich bin mal gespannt, ob's was oder wann auch was kommen wird dazu, ob und wann. Das würde ich mir definitiv angucken. Und wenn es so gut wird, was man bis jetzt gesehen hat, ja, was man auch auf der Bliss Online gesehen hat, bin ich, denke ich, mal dabei. Ja. Ich hab ja Diablo 2 hier auch noch bei mir auf dem Windows-Rechner. Ich weiß gar nicht, war das über. Nee, stopp, das war genau Classic, das über Blizzard direkt, ja. Nicht GOG, sondern über Blizzard direkt. Ich glaube, hat damals ein Zehner oder so gekostet, ja. Kann man ja auch nicht viel verkehrt machen, außer dass das Spiel natürlich halt sehr altbacken ist. Ja, aber es ist halt ein Klassiker. Ja, von daher, da freue ich mich wirklich drauf. Guck dir das mal an, wenn du Bock hast, registriere dich
das
mal.
Das gibt es auch nativ für einen Mac oder ist das.
Da bin ich jetzt etwas überfragt.
Okay.
Mhm. Aber das gab's. Früher ja.
Von das gab es, das Dreier gab es nativ für Mac, deswegen bin ich
ja,
auch.
Ich würde mal davon ausgehen, dass sie das auch da wieder entsprechend bringen. Ja, bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Könnte auch sein, dass vielleicht die Alpha nicht unbedingt dann dafür kommt, sondern vielleicht dann eher die Finale. Ja. Mhm. Aber ja, guck dir es mal an.
Okay.
Also das sieht sehr, sehr, sehr vielversprechend aus.
Ja, ich habe ja immer so Angst, dass es mich dann packt und dass ich dann unnötig viel Zeit darin verschwende. Deswegen bin ich mit solchen Dingen immer sehr vorsichtig. Ja. Ich war ja gerade auf dem Clubhouse-Trip, da bin ich jetzt auch von runter. Ich habe den kalten Entzug gemacht und hab mich ein bisschen entwöhnt. Und ich glaube, das haben einige andere auch getan. Also auf Clubhouse ist nicht mehr so viel los, wie es einmal zu den Anfangszeiten war. Also ich glaube, es ist nicht gekommen, um zu bleiben. Ich habe so das Gefühl, dass es so ein bisschen abklingt. Aber das kann auch nur mein persönliches Empfinden sein. Ja. Obwohl wir gerade beim Thema Gaming sind, es gibt Neuigkeiten zum Thema Nintendo Switch und kommende Nintendo Switch, die wir ja in diesem Jahr angeblich noch erwarten sollen. Und jetzt gibt es konkretere Hinweise. Es gibt nämlich einen Bloomberg-Artikel, dass nämlich Samsung im Juni 2021, also dieses Jahr, 7 Zoll OLED-Displays für die Nintendo Switch produzieren soll. Die Gerüchte gab es ja schon in der Vergangenheit, da war es aber noch nicht so konkret, welcher Hersteller jetzt die Displays baut. Da war ja noch die Diskussion, dass es auch LG sein könnte. Aber Bloomberg berichtet, dass es die Firma Samsung ist. Und man vermutet daraus, wenn sie im Juni anfangen, die Displays zu fertigen, dass zum Weihnachtsgeschäft November, Dezember dann auch ein Switch-Nachfolger kommen soll. Man geht auch davon aus, dass es dann ein konkreter Nachfolger sein wird, weil viele haben davon gesprochen, dass es eine Produkterweiterung oder eine Portfolioerweiterung sein wird, sprich Switch Pro. Aber mittlerweile geht man davon aus, dass es einfach nur ein Nachfolgemodell sein soll, die dann halt OLED hat und 4K-Möglichkeiten hat. 4K dann natürlich, wenn das Gerät am externen Bildschirm angeschlossen ist, der das dementsprechend auch unterstützt. Das sind im Moment die Gerüchte. Hätte ich jetzt nicht mit reingenommen, wenn es jetzt nicht unbedingt ein Bloomberg-Artikel gewesen wäre, weil da kann man eigentlich von ausgehen, dass die Informationen auch hieb- und stichfest sind und nicht irgendwo aus den Fingern gesogen worden sind.
Ja, mal gucken, was die Neues oder inwieweit sie sich dann wirklich unterscheiden wird, weil wenn es eine Switch oder eine neue Switch wird, Nintendo fährt ja immer die Politik, dass, wie gesagt, auf der Switch, auch wenn es eine neue ist, die Spiele auf jeden Fall auch auf den Geräten vorher vernünftig laufen sollen. Ja, beziehungsweise, dass sie da laufen sollen. Von daher mal gucken. Ja, es gab ja schon mal ein Switch-Update zwischendrin. Dann kam ja die kleinere, in Anführungszeichen, Switch. Mal abwarten, inwieweit die dann wirklich, klar, was so halt dann stationär machen kannst, auch gerade mit 4K oder so, okay, inwieweit das, aber muss man das bei den Switch-Spielen unbedingt haben?
Ja gut, 4K weiß ich jetzt nicht unbedingt, keine Ahnung, aber so ein OLED-Display im Handheld, das könnte schon nett sein.
Auch so die Politik oder die alte Gameboy-Politik, dass man da die Hardware entsprechend dann mit der Zeit immer ein bisschen aufbessert oder so, okay, klar. Aber mal gucken, ja. Bin mal gespannt, wobei dieses ganze Handheld-Gaming, ja, das hat mich ja eigentlich die letzten Jahre nicht mehr so gereizt.
Ja, obwohl die Nintendo Switch an sich oder das ganze Nintendo-Universum immer noch so ein Universum ist, was ich so ein bisschen beiläufig verfolge, irgendwie hängt man noch so ein bisschen an den einzigen Traditionshersteller, der noch übergeblieben ist. Ja, von den ganz alten Zeiten. Sony rechne ich jetzt nicht unbedingt zu den Traditionsherstellern, muss ich dazu sagen. Obwohl das viele tun, ich nicht. Für mich ist Nintendo, Sega, Atari. Atari ist ja auch okay, weg, Sega ist weg. Das sind so die Traditionshersteller.
Ja, da hatten wir ja, wie lange ist es her? Da hatten wir darüber auch mal kurz gesprochen. Ja. Es ist natürlich aus der Ecke, ja, mit der wir groß geworden sind, ja, alle mit eigener Hardware, ja, nur noch Nintendo da.
Eben, und deswegen, das ist für mich der letzte alte Traditionshersteller, ja.
Ja, gut. Vor allem, wenn man auch mal guckt, die aktuelle Hardware, gerade bei Xbox und bei PS5, ist ja im Prinzip PC, ja.
Das ist korrekt, ja.
Ja, von daher ist ja wirklich die Switch dann die einzige Ausnahme, die da wirklich noch ihre eigene Suppe kocht, ja.
Ja, obwohl ich auch festgestellt habe, ich weiß nicht, ob du die Nintendo Direct so ein bisschen verfolgt hast, ob du das so ein bisschen angeguckt hast, was da gekommen ist.
Ich habe sie nicht verfolgt, aber klar, du kriegst natürlich so das, was da gezeigt wird, genauso auf Sony jetzt zuletzt oder auch Xbox kriegst du natürlich schon mit, ja klar.
Da habe ich auch das Gefühl, dass Nintendo immer nur so das alte Zeug wieder aufwärmt und auch nicht mehr so richtig viele neue Dinge rausbringt und sehr viel in der Historie unterwegs ist und das einfach nur neu aufkocht. Ne? Also Mario Golf, ja mein Gott, ja, das holt jetzt auch nicht mehr alle hinter den Ofen hervor, als Beispiel, sage ich jetzt mal so. Ne? Also sie ruhen sich so ein bisschen auf ihre alten Retro-Erfolge aus und kochen das jetzt neu auf. Und das machen sie schon jahrelang relativ erfolgreich, muss ich dazu sagen. Aber es hat mich jetzt nicht umgehauen, was ich da so gesehen habe.
Ja, okay, wenn man sich mal anguckt, wie die Mario-Spiele, also nicht jetzt Golf oder die anderen Ableger, wie die sich über die Jahre entwickelt haben. Also jedes neue Mario ist ja schon
ein Highlight. Guck mal, wie lange ist jetzt Mario Kart 8 her? Es gibt nichts Aktuelleres als Mario Kart 8. Da warte ich auch auf das Neue, sage ich jetzt mal.
Ja, auf was ich hier warte, ist das neue Metroid.
Ja.
Da warte ich drauf. Aber das wird auch noch ein bisschen dauern.
Ich ich warte auf einen neuen Game Gear, aber da kann ich lange warten.
Da kannst du warten bis zum Nimmerleinstag.
Ja. So ist es, genau. Und dementsprechend, dann muss man sich selbst was basteln. Das hat sich nämlich auch ein Tüftler gedacht. Der hat sich nämlich einen iMac auf M1-Basis zusammengeschraubt. Hast du dir das YouTube-Video angeschaut?
Nein.
Okay. Noch nicht. Ist empfehlenswert. Wir verlinken das mal in den Shownotes. Ein relativ kleiner, großer, mittlerer YouTuber hat in den Staaten sich gedacht, ja, mein Gott, es gibt noch keinen M1-Mac. Ich habe hier noch so ein bisschen iMacs rumstehen, die ich so nicht mehr nutzen kann, aber wo zum Beispiel das Gehäuse und das Display noch vollkommen in Ordnung sind. Und ich habe ja einen M1-Mac Mini rumstehen. Dann verschmelze ich doch mal das Beste aus beiden Welten und baue mir selbst einen M1-Mac. Und das hat er dann auch getan. Das Video wurde gesponsert von iFixit, wen wundert's? Also es ist eine perfekte Kooperation, die sie da eingegangen sind. So stelle ich mir Influencer-Marketing vor heutzutage, weil das ganze Werkzeug, was er dazu gebraucht hat, hat er natürlich von iFixit genommen. Und die Anleitung, wie man sein iMac auseinandernimmt, hat er natürlich auch bei iFixit gesehen. Also das ist gekonntes Marketing, würde ich sagen. Zumindest hat er dann ein iMac aus dem Jahre 2012 irgendwie, jedenfalls noch den iMac genommen, der noch nicht dünn war, also den dicken iMac, der auch noch ein optisches Laufwerk hatte. Oder ja, hatte in dem Fall, das Ding hat er nämlich auch rausgenommen. Das war auch ganz wichtig, weil er einige Komponenten rausnehmen musste und wie gesagt, die Komponenten vom M1 Mac Mini rausnehmen musste und in das Gehäuse mit einbauen musste. Der interessanteste Punkt, den ich viel, viel wichtiger finde, was man in dem Video gesehen hat, was für mich wieder ganz andere Horizonte eröffnet hat, er hat dort eine spezielle Adapterplatine vorgestellt, um von den hauseigenen Bildschirmstecker und Anschluss, der sich im Gerät befindet, auf einen Standard-HDMI-Port adaptiert. Und diese Adapterplatine kostet irgendwas um $80 und adaptiert nativ auf Hardware-Basis den hauseigenen Apple-Adapter oder Anschluss auf einen Standard-HDMI-Anschluss. Und das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, das ist doch ein interessanter Punkt, alte kaputte iMacs zu recyceln, wo das Display noch geht, wo der Rest aber kaputt ist, um sozusagen aus einem alten iMac-Display einen HDMI-Monitor zu machen. Das fand ich viel interessanter, diese Platine. Leider ist diese Platine derzeit ausverkauft. Also jedenfalls die Platine, die er verwendet hat und die auch hundertprozentig verwendet. Es gibt noch marktbegleitende Produkte, aber wenn, hätte ich ja gerne diese gehabt, weil da hat man ja auch gesehen, dass es funktioniert. Mhm. Kurzum, er hat das ganze Ding dort reingebastelt und hat halt die Dinger verschmolzen. Im Endeffekt hat er, wenn man es jetzt mal stark runterbricht, die Platine rausgerissen aus dem M1 Mac Mini und hat die Platine über einen HDMI-Port angeschlossen, über diese Adapterplatine und hat die Platine in ein relativ leeres iMac-Gehäuse gebaut. Also jetzt kein so ein riesen Hexenwerk, da er im Endeffekt nur einen Platz finden musste, um die kleine M1-Platine in diesen iMac reinzusetzen. Ja. Hm. Aber eine schöne Idee. Ich würde es jetzt nicht machen, aber das, was ich machen würde, ist ein iMac zum Display umzubauen. Das hat mich nämlich gereizt an der ganzen Geschichte.
Ja, wenn du eh einen toten iMac hast, also mit der Platine, oder da könnte man das vielleicht noch machen, ja, aber.
Ja, ich habe ja noch einen Mini toten iMac.
Ja, du musst den Mac Mini dann wieder zerlegen und beziehungsweise den vielleicht extra anschaffen.
Ich will den Mac Mini ja nicht zerlegen, das will ich ja nicht machen, aber ich möchte gerne einen kaputten iMac, wo ich weiß, dass noch das Display funktioniert, den als externen Monitor umbauen.
Aber kann man den iMac nicht als Target alle als
Monitor? Ja, das nützt ja nichts, wenn das Logicboard
kaputt ist. Stimmt, ja klar, wenn das im Arsch ist, geht es auch nicht mehr. Ja,
und genau. Ab einer gewissen Baureihe konnte man diesen Target-Display-Modus ja gar nicht mehr auslösen. Da musste ja der Rechner schon sehr alt sein. Und das Problem hast du natürlich auch, wenn du das Ding nur als Target-Display-Gerät verwendest und diese ganze Platine und diese ganze Hardware im Hintergrund mitläuft, ist der Stromverbrauch natürlich auch höher, als wenn ich nur das Display ansteuere. Und Stromsparen ist ja das Gebot der Stunde. So sehe ich das. Ich bin über jedes stromsparende Produkt froh. Ja.
Ja. Mehr Geräte mit Akku kaufen.
Ja, und woanders aufladen gehen, ne? Gut. Es gibt neue iPad Pro Mini Gerüchte oder ja, da haben wir wieder das Thema Pro und Mini. Das löst ja bei uns immer Diskussionen aus. Hast du das mitbekommen?
Ich habe es gelesen, ja.
Ja, es gibt neue Gerüchte von, von wem war es jetzt? Es war nicht Ming-Chi Kuo, weil der hatte nämlich am Anfang auch darüber berichtet, weil der hatte nämlich am Anfang oder vor ein paar Monaten gesagt, es wird eine überarbeitete Version geben vom iPad Mini, aber er hat nicht diesen Anhang Pro mit ins Spiel gebracht. Er hat nur gesagt, es wird eine neue Version geben und damals meinte er, das Ding wird 8,4 Zoll haben. Und das ist das Interessante an dieser ganzen aktuellen Gerüchtelage, weil es sind sehr viele verschiedene Display-Größenspekulationen im Umlauf von 8,4, 8,7 und 8,9 Zoll. Ja, welches Schweinteil hätten es denn gern? Such dir das Beste aus. Ich bin auch etwas durcheinander, was es nun werden wird. 9 halte ich fast schon für ein wenig groß für ein iPad Mini, nach meiner Meinung.
Ja. Wenn man mal guckt, wie die Pros liegen,
Da das Pro liegt ja bei 11 Zoll, das kleinere Pro, und das größere bei 12,9 Zoll, da wäre man mit 8,9 Zoll abstandstechnisch ganz gut dabei, sage ich jetzt mal. Das stimmt schon, ja. Wenn es ein Pro wird, das ist ja noch die große Diskussion, weil was würde das Gerät dann zu einem Pro-Gerät machen?
Ja, wenn es sich Pro schimpft, muss es ja mindestens mal, oder darf es nicht weniger Funktionen oder schlechter von der Ausstattung her sein als die anderen Pros. Da hatten halt nur einen Mini-Formfaktor. Und es müsste im Update-Zyklus dann auch wieder mit enthalten sein, nicht wie früher bei den iPads und dem iPad Mini, dass du Jahre hattest oder Produktupdates bei den iPads hattest und das Mini war außen vor. Das kannst du gerade beim Pro nicht machen. Das ist auch mit ein Grund, wo ich das jetzt nicht unbedingt so als gegeben sehe, dass wirklich ein Mini Pro kommt. Ja. Von der Produktfamilie her könnte ich mir das schon ganz gut vorstellen. Es wäre halt wieder ein iPad mehr, ja. Mhm. Und gerade ein Mini in der Preisregion könnte ich mir ein bisschen oder könnte schwierig werden.
Also ich gebe dir in dieser konkreten Situation recht, dass ich auch nicht glaube, dass das Pro heißen wird, dass ein neues iPad Mini kommt. Das halte ich schon für realistisch. Aber ob das ein Pro sein wird, da setze ich mal ein ganz großes Fragezeichen dahinter. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass sie es in die Richtung iPad Air bringen, weil man spekuliert ja auch, dass es die gleichen Features haben wird wie diesen Touch-ID-Sensor im Home-Button, dass man da diesen Home-Button von der Vorderseite verliert. Das würde natürlich auch Sinn machen, dass man halt auch die Display-Ränder kleiner bekommt und dass man vielleicht höchstens das vielleicht ein iPad Air Mini nennen könnte und dass man die im gleichen Produktzyklus updatet, in diesem gleichen Range wie das iPad Air. Das wäre eventuell denkbar, aber dass es ein Pro sein wird, das glaube ich nicht. Und vielleicht heißt es dann auch wirklich nur iPad Mini und gut ist, das Ding wird aktualisiert und fertig ist das Ganze. Aber ich glaube eher nicht an ein Pro-Gerät. Das ist auch meine Meinung dazu.
Ich denke, von der Größe her könnte das in das Portfolio von dem Pro ganz gut reinpassen.
Das schon, ja. Wenn es wirklich 8,9 wird.
Ich sehe es halt nur problematisch, einmal was halt Hardware-Updates betrifft, das, wie ich schon eben erwähnt, das müsste in dem Zyklus dann einfach mit drin sein, dass es jedes Mal, wenn das iPad Pro halt geupdatet wird, auch das Mini geupdatet wird. Das wäre gerade mit dem Pro im Namen, denke ich mal, ein Muss. Und preislich von der Positionierung her, weil es kann keinen alten Mini-Preis haben als Pro.
Als Pro nicht, nein.
Und von daher würde es, denke ich mal, in der iPad-Familie ein bisschen schwierig, was den Preis für so ein kleines Gerät, und Mini hat ja immer so den Beigeschmack, ja. Schwierig. Ich denke, es ist ein Markt da, gerade im Pro-Bereich, ja, für den einen oder anderen, der ein kompakteres Gerät als das aktuelle Pro betrifft, ja, denke ich schon, dass da ein Markt da ist. Aber wie gesagt, ob das vom Mini her in diesem kompletten iPad oder in der kompletten iPad-Familie als Pro-Gerät mit dem Preis sich dann, ja, warum eigentlich nicht? Weil, wie gesagt, ich denke, der Markt wäre schon da. Oder die Nachfrage könnte da sein für ein Mini Pro. Nur ja, gäbe es dann nochmal ein Mini vom iPad. Ein iPad Mini, ein iPad
das,
Air Mini.
Also ich glaube nicht, dass sie dann gibt's zwei
das
Minis...
dann auch noch?
Das, ja. Das glaube ich nicht. Also wenn nur ein Mini-Gerät. Aber die Frage stellt sich doch, warum hat Apple das Gerät so lange nicht abgedatet? Wenn jetzt die Verkaufszahlen so ordentlich sein sollten, dass die Leute das kaufen, etc., dass es sehr beliebt ist, dann wäre doch auch, es wäre es auch sicherlich in Apples Sinne gewesen, die Dinger schneller abzudaten. Also ich könnte mir deswegen vorstellen, ja, dass die Dinger gar nicht so beliebt sind.
Ja, nee, das ist ja wieder die, das ist ja wieder Henne-Ei, ja, das die
Problematik. Ja, klar.
Ich, wie gesagt, ich denke, dass im Pro-Bereich durchaus Nachfrage nach einem etwas kleineren Gerät da ist. Das denke ich schon, ja, dass der eine oder andere gerade für unterwegs gerne für einen Sketch oder so gerne ein kleineres oder ein kompakteres Gerät hätte. Nur es wäre halt kein günstiges Gerät. Und das iPad Mini kennt man bis jetzt eigentlich nur auch als günstiges Gerät, gerade im Vergleich zu den Pro-Modellen. Von daher tue ich mir mit dem Preis ein bisschen schwer, aber das Pro wäre ja im Prinzip auch nicht irgendwie für deinen 10-Jährigen gedacht oder so, ja. Sondern es ist ja dann wirklich ein Pro-Gerät, ja, mit Pro-Features für im Prinzip Pro-Nutzung, ja. Von daher, ja, ist das da nochmal ein bisschen anders, aber ja. Ich tue mir da trotzdem ein bisschen schwer mit dem Pro-Gerät für so viel Geld, ja, in dem Formfaktor. Ja.
Ja, also ich glaube an ein Mini, aber nicht an ein Pro. Das ist mein Fazit dazu.
Könnte durchaus sein, ja.
Wir werden sehen, wo sie es positionieren werden. Das ist die Frage. Gut, und dann gab es noch Gerüchte und es gab angeblich auch echte Bilder von einem neuen Pencil der dritten Generation.
Ja, die Bilder habe ich gesehen, ja.
Ja, die größten Designunterschiede sollen sein, dass das Ding wieder in die runde Richtung geht, dass es jetzt glossy wird und dass es sich eher vom Design an den Zweier anlehnen sollte. Nicht Zweier, ich glaube der ersten Generation, also dass es wieder zur ersten Generation zurückgeht. Und interessanterweise, da gibt es auch einen kleinen Rückschluss meinerseits zu, soll die Spitze etwas dicker werden. Und da haben jetzt viele überlegt, warum soll die Spitze dicker werden? Und da gab es Gerüchte und auch noch aktuelle Gerüchte, dass das Ding einen Farbsensor bekommen soll. Und wir erinnern uns, wir haben mal über ein Patent gesprochen, dass Apple sich einen Farbsensor patentieren lassen hat für Pencil, für die Farberkennung, für Color Picking etc. pp. Und ein Farbsensor, den kann man nicht so extrem kompakt bauen. Und wenn diese Bilder wirklich echt sind, bringe ich jetzt mal die Dicke des Pencils in den Kontext zu dem Patent mit dem Farbsensor und sage mal, dass Farbsensoren einen gewissen Raum benötigen und deswegen diese Spitze so dick ist oder etwas dicker als die anderen Spitzen ist. Das ist meine Vermutung, die ich dazu habe.
Ja, könnte sein.
Ja. Und so ein Farbsensor wäre natürlich schon schick. Und wenn dieses Color Picking wirklich so gut funktioniert, wie sie es in diesem Patent beschrieben haben, dann könnte das schon sehr, sehr interessant sein. Finde ich.
Ja.
Gut. Was haben wir denn noch auf der Liste? Wir haben noch ein paar Kleinigkeiten, die wir schnell abarbeiten können, in Anführungsstrichen. Ja. Es gibt Berichte, dass ein paar iMacs nicht mehr so verfügbar sind, wie sie verfügbar sein sollten. Das geht auf einige Versionen des 21,5 Zoll Gerätes zurück. Komischerweise nicht die komplette 21,5 Zoll Schiene, sondern nur gewisse Konfigurationen. Ich vermute mal, das sind die Konfigurationen, die am ehesten vom Markt verschwunden sind, und die werden derzeit von Apple eben nicht mehr nachproduziert. Und daraus schließen jetzt einige Analysten, dass da der erste iMac, den wir sehen werden, ein iMac in der kleineren Größe sein wird, sprich entweder 21,5 Zoll. Viele haben ja auch gesagt, das Ding wird größer, da wir ja die Bildschirmränder verschwinden lassen wollen, in Anführungsstrichen, könnte man davon ausgehen, dass das Ding dann wieder ein 24 Zoll Gerät wird, mit den gleichen Ausmaßen, Gehäuseausmaßen wie der 21er, aufgrund der kleineren Bildschirmränder. Und ich halte das jetzt gar nicht mal so für unrealistisch. Warum sollte der neue iMac nicht der kleinere, also der neue iMac nicht erstmal der kleinere sein, dass man erstmal die Designsprache kennenlernt sozusagen und dass die nächsten iMacs dann Stück für Stück danach kommen, also 27 Zoll, respektive munkelt man ja auch, der 27er wird kein 27er, sondern ein 32er. Und das könnte ich mir vorstellen, warum nicht?
Streicht bitte den 21er.
Ja, ich glaube, der wird komplett, meinst du auch, also gar kein 21er.
Weg mit der Größe, ja.
Ja gut, aber auch kein 24er mehr. Du meinst jetzt gleich nur...
Selbst 24, würde ich sagen, ist noch zu klein. Alle 27 sollte, denke ich mal, der Einstieg schon sein. Macht heute einfach Sinn. Ja, alle 21 ist total überholt.
Ja.
Wie gesagt, 24.
Du glaubst aber gar nicht, wie viele... Also das ist natürlich auch nur mein persönlicher
wenn jetzt,
Blick.
Wenn du jetzt vom Business-Umfeld oder so anfängst, okay, könnte durchaus sein, gerade auch da, wo vielleicht an der Front wenig Platz ist. Aber da würde ich sagen,
am Counter zum Beispiel,
nehmt euch ein iPad.
Ja, ein iPad kannst du ja kein iOS drauflaufen lassen und auch kein Windows.
Kannst kein Windows und kein macOS drauflaufen lassen. Ja, aber du hast mittlerweile im Prinzip alle Anwendungen, oder es gibt für jede Anwendung im Business-Umfeld mindestens eine Lösung fürs iPad. Nicht unbedingt jetzt die Custom-Lösung, die du hast, gerade bei deutschen Ärzten, die sehr beliebt ist, aber es gibt Alternativen für iOS. Und je nachdem, was die Dame halt da vorne machen muss, ist eh die Frage. Ja. Wenn sie auf einen PC oder auf einen Mac angewiesen ist, okay, klar, dann kann sie kein iOS nutzen. Aber für sehr viele Fälle würde eigentlich ein iPad Pro, ja, ein großes, wenn du die Displaygröße brauchst, vollkommen ausreichen.
Ja,
und klar. Selbst wenn du da eh nur einen Kassenbetrieb hast, mein Gott, nimm ein iPad!
Wenn du, wie gesagt, die Softwareanbindung hast, aber ich nehme jetzt mal das Beispiel meiner örtlichen Sparkasse, die haben vorne auf ihrem Counter 21,5 Zoll iMacs stehen, läuft natürlich Windows drauf. Und warum haben sie sich für ein iMac entschieden? Jetzt kommt's. Der ganze Counterbereich, die Counter wurden etwas isoliert, sage ich jetzt mal, das sind jetzt mehr oder weniger nur so kleine runde Stehtische, in Anführungsstrichen, wo du dementsprechend deine Bankgeschäfte abwickeln kannst, wenn nicht gerade Corona ist. Und diese ganzen Stehtische waren alle aus Aluminium. Und sie haben keinen vernünftigen Monitor gefunden, der auch dieses Aluminium-Design aufgreift.
Oh,
und also dann haben sie sich für einen iMac entschieden.
Oh, das gibt es aber auch nur bei euch.
Das weiß ich nicht. Ich kenne sehr viele Bereiche, wo Kundenkontakt stattfindet, wo sehr viele iMacs stehen und wo Windows draufläuft. Sprich Zahnärzte, Anwälte,
ja, ich sage, etc. Das mag ja durchaus sein, aber selbst da können die gar nicht so viele Geräte verkaufen, dass sich die Produktion von dem 21er berechnet. Ja.
Das ist korrekt, aber es gibt halt sehr viele Anwendungsbereiche, wo halt diese kleinen Displays gefragt sind. Und es gibt ja zum Beispiel auch sehr viele Hersteller, die derzeit noch 15-Zoll-Displays produzieren. IAMA zum Beispiel produziert das Zeug wie geschnitten Brot, weil gerade in diesem Counter-POS-Bereich noch diese 15-Zoll-Geräte gebraucht werden. Ist ja noch schlimmer als 21,5 Zoll. Also es gibt da
ich sage ja, im Business-Umfeld gibt es da garantiert halt die Nachfrage dazu. Aber da würde ich mich definitiv fragen, ob ich das ob ich diese Lösung an einem Counter nicht durch ein iPad ersetzen kann.
Ja, wenn du da
Windows oder durch brauchst, ein Windows, dann geht's oder zur Not durch ein Windows-Tablet. Aber wie gesagt, aber das würde ich definitiv überlegen, ob ich das nicht entsprechend ersetzen kann, weil du musst da keinen iMac oder auch keinen PC im traditionellen Bereich stehen haben. Oder aber die Idee wäre vielleicht noch ein Mac Mini, ja, den kannst du auch notfalls noch unter dem Tisch irgendwie platzieren. Aber du brauchst ja keine 21 Zoll
iMac. Ja, okay. Nein, aber wie gesagt, das ist ein Nischenbereich.
Es ist natürlich eine schöne All-in-One-Lösung.
Ja, ja, klar.
Und da hast
zwei Kabel, ne? Stromkabel, ja, Netzwerkkabel und mehr brauchst du nicht.
Der Rest läuft gerade in dem 21 Zoll Bereich hast du eigentlich keine Konkurrenz, ja.
Richtig, genau.
Ja. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich für Apple die Produktion von dem Gerät. Ja, okay, ich weiß nicht, inwieweit es im Schulumfeld ausgesehen hat, ob da die Geräte sich noch verkauft haben. Das wäre vielleicht noch mal eine Idee, dass du sagst, okay, du hast das Gerät halt gerade dafür, Business, Schule, dass da die Zahlen entsprechend zusammenkommen. Das wäre mal interessant zu wissen, ja. Aber ansonsten, also ich denke nicht, dass sie da groß am Privatanwender irgendwas verkauft haben in der Größe. Kann ich mir nicht vorstellen.
Also Privatanwender kenne ich auch persönlich aktuell keinen, der einen 21,5 Zoll im Einsatz hat, muss ich zugeben. Ich kenne einige, die früher mit dem 24er gearbeitet haben. Es gab ja mal einen 24er, das kenne ich. Aber dadurch, dass es keinen aktuellen mehr gibt, hat sich das dann auch erledigt. Ja.
Ich denke, 32 könnte sich ganz gut verkaufen. Ja, wobei bei der Displaygröße ist die Frage, wie geil ist das Display? Ja.
Naja, gut, Apple ist ja dafür bekannt.
Würde ich da nicht vielleicht doch lieber auf einen Rechner gehen plus nochmal Monitor? Das ist halt die Frage.
Aber es gibt ja im Moment keine Rechner außer den Mac Mini und außer dem Mac Pro.
Ne? iMac Pro?
Ja, Moment, wo ich ein externes Display anschließen
kann. Ja, nee, ich meine mal die Power der iMac Pro. Ansonsten der iMac.
Ja.
Da ist die Frage, inwieweit du den mittlerweile nicht durch einen Mac Mini ersetzen kannst.
Naja, das ist richtig. Naja, gut. Also Spekulationen gehen dahingehend, dass erstmal die kleineren Modelle ersetzt werden mit ARM-Chips und dann die anderen. Ich weiß nicht, ob das schon immer so war, ob Apple ob das nicht auch mal in der Vergangenheit stattgefunden hat, dass sie erstmal die kleineren ersetzt haben. Kann ich jetzt nicht sagen, weiß ich nicht. Habe ich jetzt auswendig nicht im Kopf.
Was natürlich auch dazu ganz gut passt, das hatte ich auch gelesen, dass der iMac Pro nicht mehr in deiner Wunschkonfiguration oder dass man den nicht mehr selbst konfigurieren kann in deiner Wunschkonfiguration und dass die von der Stange Geräte auch nur noch lieferbar sind, solange der Vorrat reicht.
Ich glaube, und der iMac Pro wird verschwinden. Da gehe ich mal von aus.
Ja, das ist die Frage, ja. Wie haben sich die Zahlen halt einfach entwickelt, seitdem es den neuen Mac Pro gibt? Ja.
Und der iMac Pro war ja im Endeffekt auch nur eine Zwischenlösung, um so ein bisschen die Pros zu beruhigen, bis der neue Pro 2019 gekommen ist, den wir ja haben im Moment.
Ja, wobei ich gehe ja immer noch fest davon aus, dass ursprünglich gedacht war, dass der iMac Pro der neue Pro hätte sein sollen. Weil
das weiß ich nicht.
Weil der Mac Pro kam ja dann eigentlich, oder die Ankündigung des neuen MacBooks kam ja eigentlich erst später. Wenn ich es noch richtig im Kopf habe, der iMac Pro war ja vorher da.
Der iMac Pro war vorher da, aber ich denke mal, wenn sie zum gleichen Zeitpunkt angekündigt hätten, naja, wir bringen jetzt einen iMac Pro, okay, aber es kommt ja doch noch ein Mac Pro.
Es hat ja aber gedauert und die Pros haben ja was gebraucht. Also ich denke, der hätte sich schon übergangsmäßig verkauft, ja.
Ja, aber dann wäre das strategisch falsch gewesen, das zum gleichen Zeitpunkt anzukündigen, dann wären die Verkaufszahlen vom iMac Pro wahrscheinlich nicht so hoch gewesen, wie sie jetzt im Moment waren oder sind.
Das ist die Frage, ne? Ja.
Deswegen, ich denke mal, das war von Anfang an nur eine geplante Übergangslösung, dieses Gerät, ist meine Vermutung. Ja, schauen wir mal, ob er recht hat und wann wir die neuen iMacs sehen werden und vor allen Dingen, wie leistungsstark der ARM-Chip sein wird, den wir da sehen werden.
Die Frage ist, wenn der iMac Pro jetzt wirklich wegfällt und der iMac Oder wenn jetzt der erste ARM-iMac kommt, wird es weiterhin noch Intel-Geräte geben? Oder machen sie da wirklich einen harten Schnitt?
Es
Was ich mir nicht vorstellen kann, weil bei Mac Mini haben sie es auch nicht gemacht.
Ja, es kommt darauf an, wie weit sie im Moment mit der Entwicklung sind, dass sie auch leistungstechnisch alle iMacs ablösen können und denen wirklich leistungstechnisch sagen können, okay, alles, was wir jetzt haben, können wir locker mit M1 oder mit M2 oder wie die Dinger dann auch heißen werden, ablösen. Das ist die Frage. Und davon gehe ich jetzt mal aus, dass sie das dann können. Hm.
Ja, wobei, ja, wir wissen es nicht, aber mit dem, was wir jetzt gesehen haben bei den MacBooks, bei den MacBook Pros und bei dem MacBook Air und dem Mini, würde ich eher darauf tippen, dass es parallel ARM und Intel geben würde. Wobei ich da eher noch drauf gesetzt hätte, dass sie den iMac ARM machen, ganz, und den Pro als Intel gelassen hätten.
Ja.
Das wäre so eigentlich meine erste Vermutung gewesen. Aber mit der News jetzt, dass du, wie gesagt, den iMac Pro nur noch so lange Vorrat da ist, kaufen kannst, ist natürlich die Idee, oder hat sich diese Idee auch schon wieder überholt. Ja. Von daher, ja, vielleicht sind sie auch einfach jetzt, wie du es schon gemeint hast, mit den Chips so weit, dass sie sagen, okay, wir haben jetzt Generation X, beziehungsweise machen jetzt hier den Chip mit X-Kern, beziehungsweise GPU und hauen vielleicht dann nur ARM noch in den Mac rein. Könnte sein. Mhm. Wobei, wie gesagt, ich eher da noch drauf tippen würde, dass es für diejenigen, die noch Intel brauchen, es vorübergehend auch noch Intel geben würde. Ja. Aber naja. Das ist halt die Frage, ja. Wie viele Geräte davon sind einfach professionell im Einsatz? Und das, wer würde wie halt Intel brauchen? Ja.
Das ist die Frage. Ja. Das ist die große Frage. Naja, wir werden sehen. Mhm. Und ich bin gespannt drauf, auch wenn ich für diese Geräte nicht im Markt bin. Ich bin kein klassischer iMac-Nutzer. Mhm. Ich hatte mal ein iMac, ja, gebe ich zu, war auch recht zufrieden damit, aber das All-in-One-Konzept ist nicht mein Konzept. Ich brauche einen externen Monitor und da brauche ich die freie Auswahl. Das ist meine persönliche Präferenz, sage ich jetzt mal.
Ja. Ja, also es kommt halt auf das persönliche Nutzungsverhalten dann drauf an. Aber als Ein-Monitor-Nutzer, der vielleicht auch ein Mac Mini gewohnt ist, würde sich ein iMac normal oder könnte sich ein iMac
ja, klar.
eigentlich auch anbieten. Klar, aber wenn man gewohnt ist, mit einem bestimmten Monitor zu arbeiten, beziehungsweise vielleicht mit zwei Monitoren, wird es natürlich dann schwierig, weil da hatten wir auch schon drüber gesprochen, ich hätte gerne zwei gleiche Monitore auf dem Tisch stehen. Ja. Und das macht es beim iMac halt schon schwierig, ja.
Ja, selbst wenn, ja, es macht es halt schwierig, ja. Es sieht dann, es geht nicht.
Genau,
gut. Gut. Tja, das nächste Thema lassen wir mal weg, weil das, da kommen wir wieder ins Diskutieren, glaube ich, das lassen wir mal. Aber es gibt ein anderes nettes E-Bike-Thema. Wir haben lange nicht über E-Bikes gesprochen.
Stimmt, ja.
Ist auch immer sehr schwierig, weil das würde einen eigenen Podcast benötigen, nach meiner Meinung, wenn man über aktuelle Geschehnisse in der E-Bike-Szene sprechen wollte. Weil da tut sich ja so viel und es gibt so viele nette Produkte und es gibt auch so viele nette Zubehörprodukte. Also das ist ja nochmal ein ganz eigener Kosmos. Aber dieses Produkt hat mir sehr gut gefallen, weil die Designsprache mir persönlich sehr gut gefällt. Und das ist ja gerade bei diesen E-Bikes immer sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Da gibt es ja sehr viele Marken und Formen und Designs. Und ich bin jemand, wenn er sich ein E-Bike anschaut, das ist das Erste, ja, wie gut, wie schick sieht der Rahmen aus, wie haben sie das untergebracht, was haben sie für Komponenten verwendet, wie ist so das Gesamterscheinungsbild. Und wenn mir das gefällt, dann kommt das in meine theoretische Auswahlliste. Ich bin ja schon seit mehreren Jahren theoretischer E-Bike-Fahrer. Die Praxis hat es noch nicht erreicht. Theoretischer E-Bike-Fahrer. Habe ich das nicht schön gesagt? Ja. Sagen wir mal, die Fahrräder, die mir gefallen, da fehlen mir dann die finanziellen Mittel zu. Und ich möchte auch mich nicht mit irgendwelchen Kompromissen begnügen, sagen wir es mal vorsichtig. Weil so ein Ding kauft man sich ja auch nicht alle fünf Tage neu. So. Und jetzt hat die Firma Porsche ein neues Fahrrad rausgebracht. Besser gesagt, sie haben es unter ihrem Label rausgebracht. Es wird ja von einer anderen Manufaktur produziert, nämlich die Firma Rotwild. Kennst du die Firma übrigens?
Ja.
Rotwild? Okay. Ja, ja. Die sitzen in Hessen. Ich glaube, in Bad Driburg sind sie zu Hause, so viel wie ich weiß. Oder in Driburg, irgendwo in Hessen. Auf jeden Fall sitzen sie in Hessen und sie produzieren diese zwei Modelle. Es handelt sich einmal um das Sportmodell, einmal um das Cross-Modell. Das eine ist für die Stadt gedacht und das eine ist für den Geländeeinsatz konzipiert worden. Beide Modelle sind vollkommen gefedert, also Frontfederung und Heckfederung, hätte ich jetzt bald gesagt. Wie nennt man das denn eigentlich? Tail? Hardtail ist ungefedert und was ist das andere?
Das andere ist gefedert.
Okay. Ja, ich glaube, das ist, ja, okay. Also es sind zwei vollgefederte Räder. Mhm. Beide Räder sind, ist der Rahmen aus Carbon und sie greifen auf relativ Standardkomponenten zurück. Also sie nehmen den Motor von Shimano, die Bremsen von Magura, die MT Trail Bremsen sind dann da verbaut und den dementsprechenden Motoren von Shimano und natürlich auch die Schaltung. Das sind alles mehr oder weniger Standardkomponenten. Gewichtstechnisch liegen wir da um die 21 Kilo. Das eine ist ein bisschen leichter, das eine ist ein Hauch schwerer logischerweise, aber im Prinzip unterscheiden die sich, glaube ich, nur im Großen und Ganzen zwischen 1,5 Kilo, glaube ich. Was mich wundert, dass sie doch noch in so einer großen Gewichtsklasse unterwegs sind, weil wenn man jetzt einen Carbonrahmen hat, der ist ja eigentlich relativ leicht. Nehme ich mal an, gehe ich mal von aus, oder?
Kommt drauf an. Die Frage ist, ist es Vollcarbon oder? Also ich kenne das Fahrrad jetzt nicht.
Also von daher kann ich das nicht herauslesen. Also der komplette Rahmen soll aus Carbon sein, aber ob das jetzt ein durch und gehendes, ich denke mal, der
wird natürlich mit. Das Problem, was du hast, alleine der Akku wiegt ja schon. Die werden es wahrscheinlich im Rahmen integriert haben, den Akku. Ja. Also kommt das. Also rein nackt wird der Rahmen, je nachdem wie groß und wie wuchtig er ist, ein vernünftiges Gewicht haben, ich sag's mal so. Ja. Mhm. Aber das Problem ist halt alles drumherum. Ja. Alleine der Akku wiegt natürlich schon ordentlich, je nachdem auch wie groß er ist. Ja. Hast du da schon ein bisschen Gewicht, was du da mit dir rumfährst, alleine durch den Akku. Ja. Und der Motor kommt ja auch noch dazu, ja, den kriegst du ja auch nicht geschenkt, was das Gewicht betrifft.
Ja, ja, klar.
Das sind halt alles, das sind eigentlich so mit die zwei Gewichtträger dann eigentlich.
Ja, ja, je höher die Reichweite, je größer natürlich auch der Akku und je mehr Gewicht hat man halt da drin. Das ist klar. Die Preise sind jetzt, finde ich, jetzt nicht extrem übertrieben. Es gab da ja ganz viel Kritik.
Die Preise sind schon,
Naja, sagen wir mal so. Das Sport kostet 8.000 Euro und das größere Modell kostet 10.000 Euro. Das sind schon sehr selbstbewusste Preise, muss man dazu sagen. Aber es gibt auch marktbegleitende Hersteller, die ähnlich unterwegs sind preislich. Also da muss man sich jetzt gar nicht so aufregen, wenn ich mir jetzt zum Beispiel einen Riese und Müller hochkonfiguriere oder ein Stromer aus der Schweiz, die ja auch preislich locker in die Zehntausender gehen, bin ich da im gleichen Preisumfeld zu Hause. Also das sind jetzt keine utopischen E-Bike-Preise. Da muss man jetzt nicht komplett durchdrehen. Und bei Riese und Müller zum Beispiel habe ich noch nicht mal einen Carbonrahmen. Da habe ich ganz konventionelles Material, was da verbaut wird. Also hier muss man ja auch ein bisschen die Materialwahl sehen und auch was in dem Fahrrad steckt, obwohl natürlich Shimano und Magura jetzt nicht unbedingt extreme High-End E-Bike-Komponenten sind. muss man auch dazu sagen, aber es sind sehr etablierte und hochwertige Komponenten, die da verbaut werden. Also mich hätte jetzt der Preis jetzt nicht so extrem geschockt, wie es viele Kollegen aufgefasst haben. Da bin ich jetzt durchaus bei marktbegleitenden Herstellern ähnliche Preise gewohnt, wenn man ähnliche Dinge vergleicht oder ähnliche Anforderungen vergleicht. Ja. Finde ich jetzt.
Also man muss mal vergleichen auch, was du an, wie gesagt, der Rahmen an sich, ja, das ist ja auch schon ein Ding. Und du musst halt gucken, wenn Rotwild der Hersteller ist, das ist jetzt, erstens mal ist es Porsche, ja, das ist ja auch schon mal so ein Ding. Dann ist es Rotwild, ja, was ja im Prinzip auch kein Massen- oder kein China-Massenhersteller ist. Ja, oder teilweise auch kein deutscher Großserienhersteller ist. Du hast da ja, will man es Manufaktur nennen, kann man sich auch, denke ich mal, ein bisschen drüber streiten bei Rotwild. Aber das ist auf jeden Fall hier keine, wie gesagt, 100.000 Fahrräder im Jahr Produktion. Ja.
Genau.
Die haben auch einen gewissen Anspruch, ja, was jetzt die Produktion, Material und Technik betrifft und liegen mit ihren eigenen oder mit ihrer eigenen Marke Rotwild preislich, je nachdem, was du für ein Fahrrad kaufst, durchaus auch in dieser Region, teilweise auch drüber, ja, je nachdem, wie gesagt, was da dann an technischer Ausstattung hast. Also Rotwild ist kein, oder sag mal, in der E-Bike oder ja, generell im Prinzip kein billiger Hersteller.
Ja,
von daher relativiert sich der Preis ja der Porsche-Fahrräder auch wieder sehr schnell, weil du ein vergleichbares Rad bei Rotwild wahrscheinlich preislich sehr ähnlich liegen wird. Nur ist es da halt dann ein Porsche-Branding. Ich weiß nicht, inwieweit sich die Räder dann auch von den Rotwild-Designs unterscheiden. Ja, ich denke mal, da wird auch noch ein bisschen was Porsche sich eingebracht haben.
Also der Rahmen ist individuell von Porsche designt worden. Also das ist jetzt kein Rahmen, den wir bei Rotwild wiederfinden. Ja. Das ist im Endeffekt auch schon eine gemeinsame Entwicklung. Also jedenfalls die Designsprache wurde mit von Porsche entwickelt, sagen wir es mal so.
Ja. Okay, ja, dann, wie gesagt, dann relativiert sich das sowieso wieder schnell, weil das ist dann nochmal eine Kleinserie, die sie für Porsche bauen, was die Sache ja auch nicht günstiger macht. Wie gesagt, die Materialauswahl gerade mit dem ganzen Carbon ist jetzt auch nicht gerade günstig, wobei Rotwild Carbon gute Erfahrungen hat. Die machen das ja auch nicht erst seit gestern oder jetzt neu für Porsche, sondern die haben ja Carbon auch schon länger im Portfolio. Von daher hast du da ja auch das gewisse oder das entsprechende Know-how, um das auch zu bauen. Und wie gesagt, Rotwild ist von Haus aus kein Billighersteller. Ja,
ja, eben. Und deswegen muss man das auch immer so ein bisschen in den Kontext setzen. Was bekomme ich da? Wer produziert das Gerät oder das Fahrrad? Und das sind jetzt keine utopischen Marktpreise, so würde ich es sagen. Es bewegt sich alles noch in dem Rahmen von aktuellen E-Bikes, die sich am Markt befinden. Ist meine persönliche Meinung. Wenn ich mir jetzt einen Giese und Müller hochkonfiguriere, komme ich auch locker in diese 8.000 Euro Konfiguration rein. Ja. Als Beispiel. Ich nenne jetzt mal Giese und Müller, weil ich das in den gleichen Qualitätsstandard einstufen würde, wie zum Beispiel ein Rotwild. Und letztendlich ist es ja von Rotwild gefertigt, das Porsche-Rad. Naja, gut. Aber mit Clickbait-Überschriften bekommt man natürlich mehr Leser, als wenn man da jetzt diesen Preis in etwas wohlwollender ausdrückt, sagen wir es mal so.
Ja.
Gut. Die nächste Kleinigkeit, die wollte ich auch noch anbringen, obwohl ich die jetzt fast in jedem Podcast gehört habe, aber wir reden trotzdem auch drüber. Der aktuelle Rover, der Percy, der sich gerade oben auf dem Mars befindet, der hat auch so eine Clickbait-Überschrift, da haben viele geschrieben, der iMac G3 ist auf dem Mars gelandet. Ja, scheiße ist, ein Chip, der sich in dem iMac G3 befunden hat, ist auf dem Mars gelandet, aber nicht der komplette iMac. Also da kann man auch wirklich Leute mit in die Irre führen, die von Technik nicht sehr viel Ahnung haben. Also da sollte man noch etwas vorsichtiger sein mit seiner Überschrift. Es handelt sich nämlich genau um den PowerPC 750, also speziell die CPU, die sich in dem besagten iMac aus dem Jahre 1998 befunden hat, der etwas modifiziert worden ist. Das haben nämlich auch viele marktbegleitende Publikationen nicht richtig ausgedrückt. Es geht nämlich darum, dass dieser Chip oder die allgemein die Technik, die dort hochfliegt zum Mars, extremer Strahlen ausgesetzt ist. Und dieser Chip, der sich dort drin befindet, wurde von der Firma BAE umgebaut und etwas modifiziert und strahlengehärtet. Bedeutet, dass dieser Chip extremer Strahlung standhält, und das macht diese ganze Geschichte so besonders. Und dieser Umbau oder diese Architekturmodifikation hat ja somit nicht stattgefunden, sondern nur die Umgebung, in der der Chip arbeiten kann, oder die Härtung des Chips, hat dementsprechend den Chip so weit in die Höhe getrieben preislich, dass das Ding zwischen exakten Preise hat man jetzt nicht rausgehauen, aber zwischen 170 und 200.000 US-Dollar gekostet hat. Also diese Modifikation an dem Chip. Und das ist ja auch nichts Neues, dass man in solchen Flugobjekten, die sich im Weltraum befinden, abgehangene Technik verbaut. Das hatten wir auch schon in der Vergangenheit, dass da dementsprechend Technik drin hängt, die sich durch Stabilität oder durch Systemstabilität äußert und einfach vernünftig funktioniert und für solche Aufgaben eigentlich auch gut geeignet ist. Und deswegen hat man auf bewährte alte Technik zurückgegriffen. Operieren tut das Ganze zwischen 110 und 200 Megahertz. Ja, und tut auf dem Mars seinen Dienst hoffentlich und tut das, was es soll.
Ja. Bis jetzt schon.
Hoffe ich mal.
Nee, tut er.
Ich habe das jetzt nicht so im Auge, den kleinen Percy.
Ja, so klein ist er nicht.
So ein Kleinwagen, ne? Hm. Aber wie definiert man Kleinwagen? Also, ne? Kann man sich auch drüber streiten.
Kleiner Wagen.
Aber was ist klein? Also ein Gogomobil ist klein, aber das würde ja heute ein Mikrofahrzeug sein. Früher war das ein Kleinwagen.
Ja, guck mal den alten Mini und den aktuellen Mini.
Guck dir mal den aktuellen Polo und den allerersten Polo an. Das ist gleich. Ja,
guck dir mal den ersten Golf an.
Ja, eben. Ja.
Gut. Was hat der Polo? Golf 3 oder Golf 4 Größe mittlerweile?
Du, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Polo,
von der Preisliste her wahrscheinlich noch was ganz anderes, ja.
Ich weiß gar nicht, ob ich mal ein Polo hatte. Ich kann es ja nicht genau sagen. Kann sein, dass ich auch mal einen Polo hatte. Ich habe den Überblick verloren.
Ich hatte allerdings auch noch nie einen VW, also davon mal abgesehen. Ja.
Das ist schade. Da ist ja was entgangen. Okay. Gut, zum Schluss noch ein Thema. MagSafe zum Nachrüsten. Hast du das mitbekommen?
Mal wieder.
Naja, das Thema ist gar nicht so schlecht, weil man muss jetzt nicht unbedingt große Umbaumaßnahmen vornehmen. Es ist letztendlich ein kleiner Badge, den man auf die vorhandene QI-Ladefläche des iPhones draufpappt und draufklebt. Und letztendlich wird vom iPhone 11 nur die vorhandene QI-Technik umgewandelt und versetzt dann quasi mal so ganz platt ausgedrückt die QI-Ladefläche in eine magnetische QI-Ladefläche. Und das Produkt, was ich jetzt hier gerade rausgesucht hatte oder was mir über den Weg gelaufen ist, das ist letztendlich nur für die iPhone 11-Serie gedacht, also für alle QI-fähigen iPhone-Modelle aus dieser 11er-Serie. Und somit hat man dann auch die Kompatibilität zum Original Apple MagSafe Ladekabel für ältere Geräte. Wer es braucht, wer es will, soll das tun. Preise liegen so um die $25. Ob es funktioniert, kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht. Ist mir nur über den Weg gelaufen. Ja. Mal wieder, sagst du, gab es davon so vieles.
Ah, nee, MagSafe Thema.
Ach so, ja. Wenn er redet über Dinge, die er noch nicht mehr selbst im Einsatz hat, ja, kann passieren. Ja. Ja. Das ist das Problem der Besitzlosen, oder wie war das?
Ja, wie war das? Dann esst Kuchen.
Kuchen, okay. Ja. So, kommen wir zum Gadget.
Yay!
Du hast auch schon im Vorgespräch gesagt, ja, mein Gott, schon mal wieder. Hieß der sagt sogar dein Hund was dazu.
Ja.
Ja, okay. Also, fangen wir mal an. Lass uns mal wieder über Bluetooth-Lautsprecher sprechen. Das haben wir auch lange nicht getan.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Kommt mir irgendwie so bekannt vor. Und wenn wir das tun, reden wir ja meistens über JBL. Ich glaube, die mögen uns. Wir sprechen hier über ein Rezensionsexemplar, welches mir freundlicherweise von der Firma JBL zur Verfügung gestellt worden ist. Dafür recht herzlichen Dank. Muss man ja immer deklarieren, wenn man sowas bekommt. Wir sind ja hier auf ganz dünnem Eis unterwegs. Und wir testen mal wieder ein Nachfolgeprodukt, nämlich den JBL Extreme 3. Und das Vorgängermodell war Extreme 2. Richtig. Und den gab es mittlerweile 2 Jahre und das ist so im Endeffekt bei JBL ein gängiger Produktzyklus. Nach 2 Jahren wird meistens auch immer ein Produkt verändert oder wird fortgeführt oder wird aus dem Portfolio rausfallen. Aber es gibt dann halt auch noch viele Restposten im Markt, wo dann noch die 2er meistens zu günstigen Preisen verkauft werden. In diesem speziellen Fall würde ich aber auf keinen Fall empfehlen, das ist natürlich wie alles in diesem Podcast meine persönliche Meinung, den 2er zu kaufen, weil der 3er wirklich viele Features hat, die man eigentlich mitnehmen sollte. Und darauf kommen wir jetzt. Ich möchte jetzt nicht unbedingt diesen ganzen Extreme 3 im tiefsten Detail besprechen, sondern ich möchte nur die Unterschiede hervorheben. 3 zu 2 oder 2 zu 3, wie man es auch nennen mag, weil das nach meiner Meinung das Wichtigste ist, weil den 2er haben wir schon in aller Deutlichkeit und Länge ausgiebig besprochen. Das möchte ich jetzt den Hörern nicht nochmal antun. Im Endeffekt ist der 3er sozusagen die Vorstufe zur Boombox 2, also sozusagen das Vorstufenmodell zur ganz großen Boombox. Und man sieht auch in den Designelementen die komplett neue, in Anführungsstrichen komplett neue oder sehr neu angelehnte Designsprache von JBL, wie sie auch in der klassischen Boombox 2 sehen, sind auch viele Designelemente in die 3er rübergewachsen und es wurde viel reingenommen und es wurde viel übernommen. Also die neue JBL-Designsprache hat auch hier Einzug gehalten. Unter anderem das neue Logo auf der Vorderseite oder das größere Logo, was etwas 3D-artig aussieht, mit dem klassischen Standard JBL-Orange, was so leicht abgehoben ist und was so ein reliefartiges Erscheinungsbild hat. Sehr, sehr schön gemacht, finde ich. Und das Logo trotzdem sehr vordergründig, aber auch ein wenig zurückgenommen. Also da haben sie einen guten Mittelweg gefunden, finde ich. Gut gemacht. Also sehr viel Anleihen an die Boombox 2. Auch soundtechnisch haben wir schon einiges, was wir in der Boombox 2 vorfinden. Also das Ding ist durchweg lauter geworden. Und alles in allem können wir sagen, da ich auch die 2er im Vergleich habe, konnte ich es auch 1:1 vergleichen. Also ich konnte auch einen A- und B-Vergleich machen. JBL fährt ja die Lautstärken immer verschieden. Das heißt, im Akkubetrieb ist die Lautstärke etwas geringer als im Netzteilbetrieb oder als im Betrieb mit einer Stromquelle. Und letztendlich ist es so, der Lautsprecher 3, also der Extreme 3, ist im Akkubetrieb so laut wie der 2er, nee, Quatsch, ja doch, ist im Akkubetrieb so laut wie der 2er im Netzteilbetrieb. Also haben wir ja schon mal eine signifikante Lautstärkenerhöhung. Also allein aus diesem Grund lohnt es sich eigentlich schon, wenn man mehr Lautstärke erreichen will, auf den 3er zu gehen. Und deswegen, das ist auch ein Punkt, warum ich jeden dazu raten würde, nicht auf den 2er zu gehen, weil auch die Preisunterschiede, die derzeit im Markt existieren, nicht so riesig sind. Der zweite Punkt, der extrem interessant ist, wir haben hier eine Gewichtsreduzierung. Das heißt, das Ding wiegt nur 1,9 Kilo, also der 3er, und der 2er hat sage und schreibe 2,4 Kilo auf die Waage gebracht. Und das sind Gewichtsunterschiede, die man auch schon im Alltag merkt. Das ist der zweite Punkt, warum ich nicht zum 2er raten würde. Ein weiterer Punkt ist, wir haben ja USB-C an Bord und alles wird besser mit USB-C. Hat der Vorgänger auch nicht gehabt. Wir haben hier nicht nur USB-C, sondern auch USB-A an Bord und der Lautsprecher hat auch eine Powerbank-Funktion. Das heißt, ich kann iPhones oder alle Geräte, die man über USB aufladen kann, auch über das Gerät aufladen. das geht nicht nur in Richtung nach draußen, sondern es geht auch in Richtung rein. Das heißt, wenn ich eine Powerbank habe, kann ich auch den Lautsprecher über eine Powerbank aufladen, sowohl über den USB-A als auch über den USB-C-Port. Das ist ganz wichtig und auch ganz entscheidend. Wir haben hier noch einen Klinkenstecker. Wir haben eine höhere IPX-Zertifizierung als beim Vorgängermodell. Wir haben ja eine IPX67-Zertifizierung. Das Vorgängermodell war nur IPX7 zertifiziert. Also das sind alles sehr viel Erneuerungen und sehr viel Feature-Aufrüstungen, die durchaus Sinn machen, sich nicht für den Zweier zu entscheiden. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, klangtechnisch, wie gesagt, hat sich auch was getan. Für mich der größte Unterschied, dass wir in den Höhen einen deutlich klareren Klang haben. Also je mehr ich in die Höhen gehe, werden die Klänge deutlicher als beim Vorgängermodell. Da hat er bei den Höhen etwas verzerrt. Und das haben sie hier sehr, sehr, sehr gut umgesetzt. Und das ist mir sofort aufgefallen, dass die Höhen viel klarer und viel deutlicher sind als beim Vorgängermodell. Beim Bass hat sich hier nichts getan. Da ist nicht mehr reingekommen. Das ist so geblieben, muss auch nicht sein, weil JBL ja relativ basslastig unterwegs ist. Noch mehr hätte dem hier jetzt wirklich nicht gut zu Gesicht gestanden. Akkulaufzeit hat sich auch nichts nach vorne verändert, auch nichts nach hinten. Wir sind weiterhin mit 15 Stunden Akkulaufzeit unterwegs und das hält er auch wunderbar ein. Allgemein sind die JBL-Akkulaufzeiten immer sehr, sehr gut angegeben und sehr realitätsnah bei einer normalen Lautstärke. Wenn ich das natürlich permanent voll aufdrehe, werde ich diese 15 Stunden wahrscheinlich nicht erreichen. Aber wer macht das schon? Gut. Zubehör ist gleich geblieben. Wir haben weiterhin auch einen sehr praktischen Tragegurt, der jetzt vom Design etwas überarbeitet worden ist, passend zu der neuen Designsprache von JBL. Weiterhin als kleines Gimmick ist im Tragegurt ein Flaschenöffner enthalten. Ja, gut, das hat sich auch nicht verändert. Scheint ein beliebtes Feature zu sein, dass JBL das beibehält. Tja. Preislich gesehen, Straßenpreis 239 Euro, derzeit bei Amazon sogar im Angebot. Listenpreis 299 Euro. Listenpreis würde ich dafür nicht unbedingt aufwenden. Da ist man dann schon preislich schon fast an einem Straßenpreis von einer Boombox. Aber die 239 sind, denke ich, für das, was man bekommt, angemessen. Ja, das war's, Thomas.
Klingt gut.
Hast du noch Fragen?
Nein.
Gut, es gibt ihn in sehr schönen Farbkombinationen. Schönen
Gruß. Ich wollte es eben nicht ansprechen. Ich habe es verkniffen.
An die Firma JBL. Vielen Dank, Sie haben mir das Ding genau in eine Farbkombination geschickt, die ich nicht mag. Ich habe ja Camouflage bekommen. Ich weiß jetzt nicht, wie er mich einschätzt, aber die Farbkombination.
Ja, oh, for the great outdoors. Ja,
Problem ist nicht, wenn das, mein Ding.
Lass es bitte nicht im Wald liegen.
Ja. Aber gut, das hat ja mit der Technik nichts zu tun, das ist ja nur eine Designgeschichte. Ja. Aber ich habe mich stark gewundert, wie ich das Teil ausgepackt habe und es hatte Camouflage-Design. Ja.
Das musste weg.
Das musste weg und hat gerade nur für eine Rezension bei uns gereicht. Dafür war es dann noch okay. Aber da ändert sich ja trotzdem der Klang nicht, hoffe ich.
Nein.
Ja, gerade so merkwürdige Ideen. Bei Camouflage wird jedes Mal als Signalton so ein Militärmarsch kurz gespielt oder so. Ja, gut. Dann würde ich sagen, Thomas, wenn du jetzt nichts mehr auf dem Herzen hast,
nein,
dann könnten wir uns irgendwann nächste Woche wieder hören.
Ja, irgendwann. Das trifft es ganz gut.
Ja. Mal gucken.
Müssen wir noch gucken, wie es nächste Woche funktioniert, genau.
Fangen wir dann wieder von vorne an.
Ja.
Okay. In diesem Sinne.
Bis dann.
Bis dann. Ciao.
Ciao.